Herzlich willkommen zu Folge 201 des FAZ-Einspruch-Podcasts, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 9. März 2022. Mein Name ist Corona Budras. Ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist wieder
Pia Lorenz, freie Journalistin und Juristin aus Köln. Moin.
Ja, uns beschäftigt natürlich wieder der Krieg in der Ukraine. Wie sollte es auch anders sein? Und dazu erreichen uns auch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Herzlichen Dank dafür. Wir müssen so ein bisschen um Verständnis bitten, wenn wir nicht alle sofort beantworten können. Denn auch heute haben wir wieder eine wirklich sehr volle Sendung. Wird übrigens auch ein kleiner Interview-Marathon. Das kann ich schon mal ankündigen.
Es gab viel zu sagen und wir beginnen mit einem Interview mit Professor Klaus Kress. Mit dem hast du gesprochen, Corinna, worüber genau? Es gibt ja sehr viele Themen gerade, was die Völkerrechtler so angeht.
Genau, Klaus Kress ist eben Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und internationales Strafrecht an der Universität zu Köln und er leitet dort auch das Institut für Friedenssicherungsrecht. Ja, und da ahnt man schon, wohin die Reise geht. Er wurde nämlich außerdem vom Ankläger des Internationalen Strafgerichtshof zum Special Advisor ernannt. Und das ist für uns natürlich besonders spannend, denn das Völkerrecht, auch das Völkerstrafrecht, erlebt ja gerade einen ziemlich ungewöhnlichen Höhenflug. Das hätte wahrscheinlich kaum jemand gedacht. Wir sprechen über das Verfahren, das die Ukraine vor dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen angestrengt hat und auch über die Ermittlungen des Chefanklägers am Internationalen Strafgerichtshof. Ja, die womöglich irgendwann mal dazu führen, dass der russische Präsident Putin vor dem Kriegsverbrechertribunal landet. Auch wenn man das irgendwie im Moment noch kaum zu hoffen wagt, muss man ja ehrlicherweise auch mal sagen. Ja, und wir sprechen dann auch noch über das russische Zensurgesetz, das seit vergangener Woche auch für viel Aufregung und Empörung sorgt. Pia, und du hast uns auch was mitgebracht.
Ich habe mit Dr. Matthias Lehnert gesprochen im Vorfeld dieser Folge und zwar über die Frage, was eigentlich die Ukrainerinnen und die Ukrainer, die jetzt nach Deutschland kommen, hier dürfen. Welchen Status haben die eigentlich genau? Wo wohnen die? Wovon leben die? Dürfen die arbeiten gehen? Also das ist ein relativ lebensnahes Stückchen Information, das ich uns da mitgebracht habe, was vielleicht auch mal so ein bisschen Hoffnung bietet in den aktuellen Zeiten, die ja irgendwie wenig Anlass zur Hoffnung geben. Aber wie sich da die EU aufstellt und wie sich da auch Deutschland aufstellt und mit offenen Armen die Leute aufnimmt, das ist ja vielleicht auch ganz schön zu hören. Und übrigens alles noch gar nicht so sicher und durchdekliniert, wie man das immer so liest.
Mit meinem Kollegen Markus Jung spreche ich noch über die Russen-Connection, die viele Kanzleien in London und in Deutschland pflegen bzw. gepflegt haben. Und wir gehen mal der Frage nach, inwieweit die nun von den weitreichenden Wirtschaftssanktionen betroffen sind, obwohl ja Anwälte selber nicht ins Ziel gerückt sind, aber natürlich hängen sie da auch mit drin und das wirkt sich auf ihre Arbeit aus.
Und dann haben wir noch zweimal das Verwaltungsgericht Köln. Du hast noch relativ spontan mit Helene Bobrowski gesprochen, Corinna, denn schon gestern Abend kam noch die Entscheidung, dass die AfD als Verdachtsfall eingestuft werden darf. Und aus der vergangenen Woche haben wir ebenfalls das Verwaltungsgericht in Köln, dass die Meldepflicht nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz für unionsrechtswidrig erklärt und erstmal im Eilverfahren gekippt hat.
Das ist mal ein harmloses Thema, auf das ich mich wirklich freue in diesen Zeiten. Ne? Geht eben nur um sowas Profanes.
Und wir haben auch noch profane Nachträge zum Thema Genesenenstatus.
Genau, Nachträge und eine Hörerpost, die gar nicht so profan ist. Mhm. Und natürlich das gerechte Urteil. Ist es wenigstens launig, Pia?
Naja, es ist, launig ist vielleicht jetzt auch das falsche Wort, denn es geht eigentlich schon wieder um Asylrecht, es geht aber auch um Strafrecht, es geht um das Bayerische Oberste Landesgericht und die haben einen Freispruch bestätigt für einen Mönch, der einem geflüchteten Kirchenasyl gewährt hatte und zwar mit einer sensationellen Argumentation. Also das ist wirklich was zum Drauffreuen.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Wir beginnen den Podcast also mit dem Krieg in der Ukraine und dem Völkerrecht. Und dafür, dass das Völkerrecht immer als zahnloser Tiger gilt, ja, dafür ist ganz schön viel Bewegung in dem Thema. Und dazu habe ich mich jetzt verabredet mit dem Kölner Professor Klaus Kress. Ich hatte es eben schon gesagt, er ist Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und internationales Strafrecht an der Universität zu Köln. Und er leitet das dortige Institut für Friedenssicherungsrecht. Und beginnen möchte ich jetzt einmal mit dem, was aktuell auf dem Tisch liegt. Die Ukraine hat Russland vor dem Internationalen Gerichtshof verklagt. Herr Kress, was steckt dahinter?
Ja, zu Ihrer Eingangsbemerkung vielleicht noch. Das ist in der Tat richtig und sehr beeindruckend, auf wie vielen Ebenen die Ukraine, man muss sich ja vorstellen, in welcher Situation sich dieser Staat mit seinem Personal im Moment befindet, die völkerrechtlichen Instrumentarien nutzt. Und da ist in der Tat der Internationale Gerichtshof, das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen, zuständig für zwischenstaatliche Streitigkeiten, ein Beispiel und ein sehr aktuelles. Das Hauptanliegen der Ukraine vor dem Internationalen Gerichtshof ist es, diesen zu einer Feststellung zu bewegen, dass die Völkermordvorwürfe, die Putin im Rahmen seiner in Anführungszeichen Rechtfertigung vorgetragen hat, dass diese Völkermordvorwürfe haltlos sind. In den uns vertrauten nationalen Kategorien ist das so etwas wie eine negative Feststellungsklage, auf die die Ukraine zielt.
Ja, also für alle Juristen, die können natürlich damit was anfangen, aber tatsächlich auch für Nicht-Juristen und Nicht-Juristinnen kann man vielleicht an dieser Stelle mal sagen, dass das klingt recht nüchtern und unaufgeregt, ne? So negatives Feststellungsinteresse, also das gibt es eben auch in der Juristerei an vielen Stellen, dass man einfach mal was festgestellt haben möchte. Natürlich, dass sich dann im Zuge dessen auch das eine oder andere damit verbindet, vielleicht Schadensersatzansprüche oder so, wäre so eine typische Konstellation. Aber interessant ist ja tatsächlich, dass in dieser Aufregung, in dieser prekären Situation tatsächlich die Ukraine den Wunsch hat, das einmal klären zu lassen. Lässt sich eigentlich Russland darauf ein?
Russland lässt sich bislang nicht darauf ein. Russland nimmt bisher am Verfahren nicht teil. Und noch einmal zu dem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Das klinge nüchtern, ist aber doch vermutlich sehr brisant. Ja, es ist hochbrisant, was da so nüchtern in der prozessrechtlichen Sprache, im prozessrechtlichen Vokabular negative Feststellungsklage daherkommt. Denn das ist ja eben dieser Völkermordvorwurf ein zentraler Baustein in diesem, ich sage es immer wieder in Anführungszeichen, Rechtfertigungsparadigma Putins. Und daran sind, Sie haben nach den Konsequenzen gefragt über die negative Feststellung hinaus. Damit verbindet nun die Ukraine das Begehren, auch vorgetragen vor dem Internationalen Gerichtshof, einer ganz handfesten Konsequenz. Und zwar des Antrags, dass Russland seinen Angriff auf die Ukraine unmittelbar einstellen möge. Jetzt müssen wir präzise sein, diesen Antrag hat die Ukraine im Rahmen desjenigen Verfahrensabschnitts gestellt, der im Moment läuft. Und das ist das jetzt in den Kategorien des deutschen Rechts, den vertrauteren Kategorien, so etwas wie vorläufiger Rechtsschutz. Die Ukraine hat vor dem Internationalen Gerichtshof den Antrag gestellt, eine einstweilige Anordnung gegen Russland zu erlassen und die zentrale einstweilige Anordnung auf die Ukraine zielt, ist Stopp des laufenden Angriffs. Und das ist nun interessant. Wir hatten eingangs gesagt, die Ukraine bedient sich hier ganz vieler völkerrechtlicher Instrumente gleichzeitig. Das ist jetzt sehr interessant im Vergleich zu dem, was der Europäische Menschenrechtsgerichtshof bislang getan hat. Denn den hat die Ukraine auch angerufen, auch um einstweilige Anordnungen gebeten. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat sehr schnell gehandelt durch seinen Präsidenten. Das Verfahren dort ist vergleichsweise informell und hat, das ist sehr, sehr bemerkenswert vor dem Hintergrund seiner früheren Rechtsprechung, hat eine einstweilige Anordnung erlassen, allerdings nicht dahingehend aus rechtlichen Gründen, nicht dahingehend, dass der Angriff insgesamt gestoppt werden solle, sondern begrenzt darauf, dass Zivilisten im Zuge der Kampfhandlungen geschützt werden, dass Angriffe auf Zivilisten unterbleiben. Der Grund, der Hintergrund für diese eingeschränkte einstweilige Anordnung ist, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof das Grundrecht auf Leben im Lichte des Völkerrechts der bewaffneten Konflikte auslegt. Daher also dieser engere Tenor und das Anliegen der Ukraine vor dem Internationalen Gerichtshof geht jetzt wiederum im einstweiligen Rechtsschutzverfahren darüber hinaus.
Also das Interessante ist, also Präsident Zelensky versucht nicht nur die Leute, die Männer an die Waffen zu holen, sich zu verteidigen, sondern er beschreitet auch wirklich jeden erdenklichen völkerrechtlichen Weg, um Russland zu stoppen. Wie ungewöhnlich ist denn sowas?
Also in dieser Konzentration, in der wir das im Moment erleben, ist das schon sehr bemerkenswert. Aber Frau Buders, die Situation ist ja auch denkbar dramatisch. Das eigentlich Bemerkenswerte daran finde ich, mit welcher Virtuosität ein Land in einer Situation existenzieller Bedrohung auch die Kraft, man möchte fast sagen, die Ruhe findet zu solchen Schritten in solcher Zahl.
Und was aber könnte er sich davon versprechen? Denn auch ein Präsident Zelensky wird ja nicht so naiv sein zu sagen, dass sich ein Putin, der russische Präsident, davon auch von einem Gerichtsurteil in die Schranken weisen lässt. Was möchte er damit erreichen?
Nein, so naiv wird er sicher nicht sein. Es geht sicherlich jetzt ganz aktuell auch darum, den Narrativen, die Putin ja mit allen erdenklichen Mitteln der Propaganda in Szene gesetzt hat, jetzt die Stimme des Rechts entgegenzusetzen. Und natürlich klingt die Stimme des Rechts, gesprochen von internationalen Gerichtshöfen, der internationale Gerichtshof, über den wir jetzt gesprochen haben, das ist der altehrwürdige Hüter der Völkerrechtsordnung. Natürlich klingt diese Stimme ganz oder klänge, wenn sie denn ertönte, ganz besonders eindrucksvoll. Und darum geht es in dieser Auseinandersetzung der Ukraine ganz sicher auch, auf allen erdenklichen Wegen jetzt so schnell wie möglich deutlich zu machen, dass man selbst fest auf dem Boden des Rechts, des Völkerrechts steht, dass die Völkerrechtsordnung hier insgesamt angegriffen wird, dass es sie zu verteidigen gilt vor einem Aggressor.
Wie ist denn der Stand des Verfahrens jetzt? Also wir hatten mündliche Verhandlungen, Russland ist nicht erschienen, die Ukraine hat Anträge gestellt. Wie geht's jetzt weiter?
Ich vermute schwer, dass die Richter des Internationalen Gerichtshofs jetzt beraten und dann wäre der nächste Schritt eine Entscheidung über diese Anträge, noch einmal ganz wichtig, im vorläufigen Rechtsschutz. Und dann geht das Verfahren im Übrigen seinen Gang. Dann werden zunächst einmal auch Fragen der Zuständigkeit des Gerichtshofs im Vordergrund stehen. Wie genau prozessual, das wird dann weiter davon abhängen, ob sich Russland beteiligt oder nicht. Aber die Zuständigkeitsfrage, sie ist immer beim Internationalen Gerichtshof eine bedeutsame. Woran liegt das? Das liegt daran, dass man ein internationales Gericht nicht einfach so anrufen kann, wie wir das im nationalen Recht gewohnt sind. Für die internationale Gerichtsbarkeit gilt das Konsensprinzip, also ganz konkret, der internationale Gerichtshof kann nur dann entscheiden, wenn er sich im Hinblick auf den Streit Gegenstand auf eine wie auch immer geachtete Zustimmung beider Parteien berufen kann, dies zu dürfen. Und um diese Frage kreisen dann häufig schon sehr, sehr erhebliche Rechtsfragen. Hier in diesem Fall ist die Zuständigkeitsbasis, die die Ukraine geltend gemacht hat, ein bestimmter, sehr, sehr wichtiger völkerrechtlicher Vertrag, die sogenannte Völkermordkonvention. Denn in dieser Konvention gibt es eine sogenannte Gerichtsstandsklausel. Und es wird dann zu prüfen sein, ob die Voraussetzungen dieser Klausel erfüllt sind. Das ist deshalb wichtig, weil beide Staaten, die Ukraine und Russland, Parteien dieses Vertrages sind.
Also das ist ein Verfahren, das gerade läuft, das noch lange dauern wird voraussichtlich, das auch keine unmittelbaren Konsequenzen hat, außer festzustellen, dass womöglich dieser Krieg jeglicher Rechtfertigung entbehrt. Also es gibt überhaupt keine, das, da hofft sich eben Präsident Zelensky, dass am Ende dieses Verfahrens steht, die Feststellung, dass Putin, dass Russland ohne Grund quasi Gewalt angewendet hat und die Souveränität des Staates verletzt hat. Ne?
Noch etwas präziser, bitte, Frau Budras, dass hier die, da geht es wirklich um wichtige Nuancen. Es geht nicht um die allgemeine Feststellung der Unrechtmäßigkeit des russischen Gewalteinsatzes, sondern es geht präziser um die Feststellung, dass Russlands Völkermordvorwurf gerichtet an die Ukraine nicht zutrifft. Und das hat jetzt wieder diese engere Stoßrichtung, hat wieder zu tun mit der eben angesprochenen Zuständigkeitsfrage. Ja, okay. Nur insoweit gibt es möglicherweise eine Zuständigkeit. Ja. Das hat natürlich dann oder hätte eine solche Feststellung Implikationen, aber der Gerichtshof selbst könnte nur zu dieser Frage Stellung nehmen.
Dann kommen wir doch jetzt mal zu dem zweiten Strang, also ein mögliches Strafverfahren von dem Internationalen Strafgerichtshof. Ich betone das deswegen so deutlich, um klarzumachen, dass es hier um ein völlig getrenntes Verfahren geht, das auch noch viel weiter in die Zukunft weist, aber auch dieses Verfahren wirft verschiedene unterschiedliche Fragen auf. Also damit würde ja Putin in einer Reihe stehen mit etlichen Kriegsverbrechern, insbesondere jetzt aus dem Kosovo-Krieg, die sich alle verantworten mussten. Vielleicht mal ein kleiner Hinweis vorweg. Sie wurden zum Special Advisor für den Chefermittler ernannt. Was ist da Ihre Aufgabe?
Der Ankläger des Internationalen Gerichtshofs verfügt über eine Reihe von sogenannten Special Advisors. Im Kern geht es darum, dass er sich auch von außen unter Umständen wissenschaftlichen Sachverstand bei seiner Arbeit zunutze machen will. Da geht es natürlich im Grundsatz um allgemeinere, eben grundsätzlichere Rechtsfragen, die sich stellen, nicht um das operative Tagesgeschäft. Die Aufgaben sind verteilt nach bestimmten Sachgebieten. Mein Portfolio, also insofern bin ich nicht allgemein Special Advisor, sondern mein Portfolio ist begrenzt auf das Verbrechen der Aggression, auf das wir ja sicherlich gleich auch noch zu sprechen kommen. Und zu diesem Verbrechen berate ich den Chefankläger, so er es wünscht.
Genau, und das, um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, Sie können natürlich jetzt deswegen auch überhaupt nicht inhaltlich jetzt Stellung nehmen zu irgendwelchen Ermittlungen, die gerade laufen, aber wir schätzen Sie natürlich da auch als wertvollen Gesprächspartner ganz generell zu diesen Prozedere. Das genau. Vermittlungsverfahren wurde ja schon eingeleitet, reicht auch zurück bis zum Jahr 2014, also zu dem Angriff auf und die Annexion der Krim. Jetzt hat es insofern eine neue Entwicklung gegeben, als dass auch da wieder auf Betreiben der Ukraine ein Antrag gestellt wurde, hier die Ermittlungen zu erweitern. Und diesem Antrag haben sich ja auch etliche Staaten angeschlossen. Ne? Was ist das für ein Prozedere?
Ja, wobei genau genommen die Ukraine hier gar nichts mehr erweitern musste. Mhm. Die Ukraine ist, das haben Sie völlig richtig angedeutet, schon tätig geworden. Vielleicht noch mal etwas grundsätzlicher zum Ausgangspunkt. Auch für den Internationalen Strafgerichtshof stellen sich zu Beginn eines Verfahrens immer Zuständigkeitsfragen. Mhm. Die sind anderer Art als beim Internationalen Gerichtshof. Das haben Sie sehr genau und richtig unterschieden. Aber es sind auch sehr wichtige Fragen. Und die sind in diesem Fall auch durchaus kompliziert, weil weder Russland noch die Ukraine Vertragsparteien des Gründungsvertrags des Internationalen Strafgerichtshofs sind und weil aus Gründen, die auf der Hand liegen, der Sicherheitsrat daran gehindert ist, wegen der russischen Stellung dort die Situation dem Internationalen Strafgerichtshof zu unterwerfen. Mhm. So, was hat die Ukraine dann getan, aber eben schon vor vielen Jahren? Sie sehen daran, die Ukraine war schon vor Jahren sehr, sehr agil in dieser Hinsicht. Das ist also nicht jetzt erst eine Beobachtung, die wir in diesen Tagen machen. Die Ukraine hat eine Möglichkeit genutzt, die dieser Gründungsvertrag vorsieht für sogenannte Nichtvertragsstaaten. Ich nenne hier mal eine Bestimmung, Artikel 12 Absatz 3 des ISDGH-Statuts, und hat durch eine spezifische Unterwerfungserklärung die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs eröffnet. Mhm. Das hatte sie in einer ersten Unterwerfungserklärung zeitlich begrenzt getan und dann eine zweite Unterwerfungserklärung hinterhergeschoben. Und die ist zeitlich in die Zukunft offen. Mhm. Und damit hatte der Internationale Strafgerichtshof in Gestalt der Vorgängerin des jetzigen Anklägers bereits die Möglichkeit, Ermittlungen aufzunehmen. Und das hat die seinerzeitige Anklägerin getan, und zwar im Hinblick auf Verdachtsmomente auf der von Russland besetzten Krim und im Hinblick auf Verdachtsmomente in der Ostukraine, von der wir ja wissen, dass dort schon sehr lange ein Konflikt unter russischer Beteiligung tobte. Mhm. Und diese Vorermittlungen im technischen Sinn, die waren noch vor der Amtsübernahme des gegenwärtigen Anklägers schon sehr weit gediehen, nämlich bis zu dem Punkt, dass die seinerzeitige Anklägerin festgestellt hatte, ich bin nun eigentlich bereit, die Eröffnung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens zu beantragen. Es bestehen im Hinblick auf die Ostukraine Verdachtsmomente erheblicher Kriegsverbrechen, im Hinblick auf die Krim ebenfalls erhebliche Verdachtsmomente von Kriegsverbrechen und darüber hinaus Verdachtsmomente im Hinblick auf ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es kam dann zu dem Antrag auf Eröffnung noch nicht. Das hatte zwei Gründe. Die seinerzeitige Anklägerin wollte es mit Blick auf den bevorstehenden Amtswechsel dem neuen Ankläger überlassen, die Entscheidung zu treffen. Und zweitens, und das ist jetzt ein ganz wichtiger allgemeiner Punkt, gab es zunächst auch die Frage mit Blick auf die ja notorisch begrenzten Ressourcen des Internationalen Strafgerichtshofs, ist es unter dem Gesichtspunkt der Priorisierung sinnvoll, dieses Verfahren zu eröffnen, also die knappen Ressourcen dort einzusetzen. Hm. Das war die Situation, die der Ankläger vorfand, als Russlands Angriff begann. Hm. Und er hat dann zwei Schritte getan. Er hat in einem ersten Schritt unter dem Eindruck dieser dramatischen Ereignisse erklärt, er werde nun die Möglichkeit, die ihm seine Vorgängerin gewissermaßen vermacht hat, von dieser Möglichkeit werde er nach Überprüfung der Aktenlage nun Gebrauch machen. Er werde einen Antrag auf Eröffnung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens beantragen, bei den Richtern. Und jetzt, Und in dieser Situation ging alles sehr, sehr schnell. Jetzt kam dieser Schritt, den Sie angesprochen haben. Und das ist jedenfalls dem Umfang nach ein präzedenzloser Schritt. Dann haben sich 39 Staaten, so jedenfalls meine letzte Information, 39 Staaten unter dem Eindruck des russischen Angriffs dazu entschlossen, ihrerseits als Vertragsstaaten dem Ankläger die Situation Ukraine zur Bearbeitung zu überweisen. Und das hatte jetzt eine sehr gravierende prozessuale Konsequenz, nämlich die Konsequenz, dass das bis zu diesem Zeitpunkt notwendig erscheinende gerichtliche Verfahren, Artikel 15 Absatz 3 Absatz 4 ISDGH-Statut, entfallen konnte, weil jetzt Staaten, Vertragsstaaten, die Eröffnung beantragt hatten und nicht nur in Anführungszeichen der Ankläger aus eigener Initiative. Und so konnte der Ankläger dann in einer weiteren Entscheidung, die er der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat, erklären, er habe ein förmliches Ermittlungsverfahren eröffnet. Das konnte er eben jetzt ohne richterliche Ermächtigung. Dieses bezieht sich, Frau Budras, nochmal zunächst einmal im Kern auf Taten, die in der Vergangenheit liegen. Aber ich sagte eben, die Unterwerfungserklärung der Ukraine ist zeitlich nach vorne offen. Und so hat der Ankläger es auch formuliert und gesagt, natürlich werde er nun auch die sich entwickelnden Kampfhandlungen genau beobachten.
Genau, und darum geht es jetzt, quasi Beweise zu sichten, zu sichern, zu sammeln, um irgendwann einmal in ferner oder hoffentlich nicht so ferner Zukunft dann tatsächlich womöglich zu einer Anklage zu kommen. Bedeutet das, mal sehr konkret gefragt, dass wir den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf der Anklagebank sehen werden irgendwann?
Das wäre jetzt schon wieder eine Bemerkung oder eine Einlassung, die zumal mit Blick auf die Funktion, die ich auch wahrnehme, zu weit ginge und zu konkret ginge. Ich schildere die rechtliche Situation so, wie sie besteht. Und sie ist dergestalt, dass der Ankläger nach allen Richtungen ermitteln wird. Das ist sehr wichtig. Seine Zuständigkeit ist bezogen auf die Situation der Ukraine. Und damit fällt alles, was nun auch im Moment geschieht, unter dem Gesichtspunkt der Straftatbestände des ISDGH-Statuts mit Ausnahme des Verbrechens der Aggression unter seine Zuständigkeit. Zunächst sind das Ermittlungen in die Situation insgesamt. Und aus solchen Ermittlungen in der Situation, die noch nicht konkretisiert sind auf bestimmte Personen, kann dann bei entsprechenden Verdachtsmomenten, können dann Ermittlungen werden gegen bestimmte Personen. Ich füge eins hinzu auf der allgemeinen Ebene. Es entspricht der Gesamtstrategie der Anklagebehörde nicht erst seit dieser Situation, sondern ganz generell das Augenmerk insbesondere zu richten auf diejenigen mit mutmaßlicher Hauptverantwortlichkeit für die Taten, um die es geht.
Dann reden wir doch jetzt mal über die Straftatbestände, die hier eine Rolle spielen könnten. Sie hatten es schon erwähnt, Sie sind zuständig, Sie sind beschäftigen sich besonders mit der Aggression, mit der sogenannten, und das ist ja in der Tat auch etwas, was einen hier sofort ins Auge springt, weil es sich tatsächlich ja um einen Angriffskrieg handelt. Also man sollte, naiv wie ich nun mal bin, denken, das wäre eigentlich kein Problem mit der Aggression. Ist es aber doch, oder?
Ja, diese Frage ist nur zu begründet, Frau Buders, in der Tat. Die Generalversammlung, kein geringeres Organ als die Generalversammlung der Vereinten Nationen, hat in einer besonderen Sitzung, in einer besonderen Resolution, Uniting for Peace, mit überwältigender Mehrheit festgestellt und auf das Schärfste bedauert, dass Russlands Angriff eine Aggression und damit eben eine gravierende Verletzung des völkerrechtlichen Gewaltverbots darstellt. Und damit stellt sich unweigerlich die Frage nach dem Verbrechen der Aggression. Denn das Verbrechen der Aggression ist, wenn Sie so möchten, der Straftatbestand, der der Verhaltensnorm Gewaltverbot, die sich an die Staaten richtet, dann eben noch eine strafrechtliche Sanktionsnorm hinzufügt. Insofern steht tatsächlich die Frage nach dem Aggressionsverbrechen im Raum. Das Aggressionsverbrechen allerdings, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Sie sagten ja schon, so einfach ist das doch nicht. Nein, es ist sogar im Gegenteil so, dass dem Ankläger für den Moment bis auf Weiteres die Hände gebunden sind im Hinblick auf dieses Verbrechen zu ermitteln. Das hängt damit zusammen, dass sich die Staaten im Hinblick auf das Verbrechen der Aggression zu einer ganz besonders engen Regelung der Zuständigkeit des Gerichtshofs, des Internationalen Strafgerichtshofs entschlossen haben. Das wiederum liegt daran, dass das Verbrechen der Aggression für sehr viele Staaten, und jetzt, um das sehr deutlich zu machen, leider nicht nur Russland, sondern viele Staaten auch der westlichen Welt, als ein ganz besonders politisch sensibles Verbrechen galt, dem man sich mit Zurückhaltung genähert hat. Und es waren vor allem die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, die an dieser Stelle in schöner Eintracht, und da gehören eben auch England und Frankreich als Vertragsstaaten des Statuts hinzu, sich für eine enge Zuständigkeit ausgesprochen haben. Die Position dieser Staaten lautete für lange Zeit im Kern, ein Strafverfahren wegen des Verbrechens der Aggression soll es überhaupt nur geben, wenn der Sicherheitsrat grünes Licht erteilt. Mhm. Das hätte dann praktisch bedeutet, nie dann,
muss man ja sagen,
wenn das Vetorecht eines ständigen Mitglieds im Raume steht. Am Ende konnte in den Verhandlungen ein darüber hinausgehendes Zuständigkeitsregime erreicht werden. Aber das greift in diesem Fall, weil der Angriff von einem Nicht-Vertragsstaat Russland ausgeht, eben auch nicht. Das heißt, ganz konkret, der Ankläger wird im Hinblick auf das Verbrechen der Aggression, und das ist höchst bedauerlich, so lange nicht tätig werden können, wie ihm von Seiten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen hierzu kein grünes Licht gegeben wird.
Genau, und das wird voraussichtlich niemals passieren. Also man sieht, dass da schon in der Vergangenheit auch unabhängig von dieser Krise, von diesem Krieg jetzt viel schiefgelaufen ist, auch das Völkerrecht bewusst sehr klein gehalten wurde, auch weil die westlichen Staaten, das kann man ja auch mal so direkt sagen, da gemauert haben und jetzt womöglich wir hier den Preis dafür zahlen. Aber es gibt ja noch andere Straftatbestände des Kriegs.
Wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, wenn Sie mir das erlauben.
Genau.
Das muss nicht das letzte Wort der Geschichte sein. Also zunächst einmal, was den Sicherheitsrat anbetrifft, Sie haben jetzt recht locker gesagt, das wird nie passieren. Mit dem Wort nie sollte man in der internationalen Politik zurückhaltend sein. Wir wissen auch nicht im Hinblick auf Russland, wie sich die Situation entwickelt. Und im Hinblick auf den Strafgerichtshof mit seiner Zuständigkeit für das Aggressionsverbrechen möchte ich jedenfalls diese Gelegenheit nutzen, es jetzt nicht nur bei einem Lamento zu belassen, sondern auch zu sagen, was und zwar morgen getan werden kann, um die Situation für die Zukunft zu bessern. Zum einen sollte das Verbrechen der Aggression, und hier richte ich mich in der Tat auch an die westlichen Staaten, übrigens eingeschlossen Deutschland, das diese Entwicklung sehr befördert hat, das will ich sehr lobend sagen, dieses Verbrechen der Aggression und den Umstand, dass es im ISDGH-Statut nicht nur steht, sondern dass die Zuständigkeit inzwischen aktiviert worden ist, diesen Zustand nicht länger totzuschweigen. Es gab noch im letzten Jahr eine Erklärung des Außenbeauftragten der Europäischen Union, der zählte die Verbrechenstatbestände, die dem ISDGH-Statut unterfallen, auf. Aber das Verbrechen der Aggression kam, ich konnte meinen Ohren nicht trauen, nicht vor. gewissermaßen diese Geisteshaltung, das Verbrechen der Aggression, weil es politisch sensibel, weil es unbequem ist, totzuschweigen, die sollte sich ändern. Und da hätte auch die deutsche Völkerrechtspolitik eine ganz wichtige und verdienstvolle Aufgabe oder Rolle zu spielen. Und der zweite Punkt, die Vertragsstaaten sind aufgerufen, die Vertragsveränderungen, die den Gerichtshof in die Lage versetzt haben, seine Zuständigkeit über das Verbrechen der Aggression auszuüben, diese Vertragsänderungen zu ratifizieren bzw. ihnen beizutreten. Dazu braucht es überhaupt kein neues Völkerrecht, sondern es braucht nur den entsprechenden politischen Willen. Den hätte man, es wäre sehr schön gewesen, den hätten viele, die ihn noch nicht gebildet haben, schon früher gebildet. Aber jedenfalls jetzt, meine ich, sollte doch jedem klar sein, wie bedeutsam auch diese Facette des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs ist. Ja. Gestatten Sie mir noch eine letzte Bemerkung. Es ist ja im Zusammenhang mit Russland, jetzt im etwas größeren Kontext, auch gerade von Putin und seinem Propagandaapparat geschürt, die Rede davon, von westlichen, fremden Ideen, die oktroyiert würden, gegen die man sich wehren müsse. Das Verbrechen der Aggression ist erwachsen aus dem Nürnberger Straftatbestand des Verbrechens gegen den Frieden. Und jetzt verbindet man mit der Geburtsstunde des Völkerstrafrechts, dem Nürnberger Prozess, vor allem die Vereinigten Staaten, vor allem den charismatischen Chefankläger Robert Jackson. Dabei wird vergessen, dass gerade im Hinblick auf das heutige Verbrechen der Aggression, den damaligen Straftatbestand des Verbrechens gegen den Frieden, es die russische Seite war, die auf dieses Verfahren gedrängt hat und mehr noch, auch das ist heute wenig bekannt, den Namen Verbrechen gegen den Frieden, das muss man sich heute auf der Zunge zergehen lassen, den verdanken wir, der ist in das Statut des Nürnberger Militärgerichtshofs gekommen durch einen russischen Völkerrechtslehrer mit dem Namen Aaron Trajanin.
Ja, das ist eine besondere Ironie der Geschichte. Aber kommen wir doch jetzt nochmal zu dem, was sich tatsächlich womöglich verwirklicht und auch womöglich einfacher nachweisen lässt, nämlich die Kriegsverbrechen bzw. die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Viele haben ihr Urteil ja schon gefällt. Sie sind sicher, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist. Die zerbombten Wohnblöcke, Krankenhäuser, das in Flammen stehende Atomkraftwerk sind ja nun jeden Abend in den Nachrichten. Also wie eindeutig ist das tatsächlich? Also auch da wieder eine Vorverurteilung ist natürlich in diesem Zusammenhang schwierig, aber gibt es genug Hinweise darauf oder wären das solche Kriegsverbrechen und wie schwierig wird die Beweisführung?
Ja, fangen wir vielleicht einmal bei der Frage Schwierigkeit der Beweisführung mit einer allgemeinen Bemerkung an. Diese Ermittlungen, soweit sie nun den laufenden Konflikt betreffen. Diese Ermittlungen stehen, da soll man sich und darf man sich nichts vormachen, eben vor dieser besonderen Herausforderung, dass sie während eines laufenden Konflikts erfolgen. Und da sind die Möglichkeiten des Zugriffs der Ermittler eingeschränkt. Wenn Sie in die Geschichte der Entwicklung des Völkerstrafrechts zurückgehen, dann werden Sie feststellen, dass über lange Jahrzehnte es so war, dass die völkerstrafrechtliche Arbeit im Kern, die förmlichen Ermittlungen erst begonnen haben nach dem Abschluss des Konflikts. Nehmen Sie vor allem den Zweiten Weltkrieg, aber nehmen Sie auch die Wiedergeburt, wenn ich das so sagen darf, des Völkerstrafrechts in den 1990er Jahren, die balkanischen Konflikte, Ruanda, da hat der Sicherheitsrat die Tribunale eingesetzt und die haben ihre Arbeit begonnen zu einem Zeitpunkt, als das eigentliche, das ganz heiße Konfliktgeschehen bereits im Wesentlichen abgeschlossen war. Das hat sich jetzt im Hinblick auf den Internationalen Strafgerichtshof der ja nun eben der erste ständige internationale Strafgerichtshof der Rechtsgeschichte ist, geändert. Und im Ausgangspunkt ist das sehr zu begrüßen. Denn diesem internationalen Strafgerichtshof haftet jetzt nicht mehr der Ogu eines Sondergerichts an, das rückwirkend tätig wird mit seinen Ermittlungen, mit Blick auf bestimmte Situationen, sondern die Zuständigkeit des internationalen Strafgerichtshofs, die ist bereits da vor der Tat. Und deshalb ist das jetzt auch nicht der erste Konflikt in der noch jungen Geschichte des internationalen Strafgerichtshofs, in dem die Anklagebehörde mit Ermittlungsarbeiten beginnt, während ein Konflikt noch heiß ist. Das waren bisher überwiegend nicht internationale bewaffnete Konflikte, interne Konflikte, aber im Hinblick auf die Herausforderungen, die sich den Ermittlern stellen, eben insbesondere nicht vor Ort tätig werden zu können und sei es auch nur durch Rechtshilfe mit den Staaten, ist das Grundproblem dasselbe. Dennoch, es ist gut und wichtig und hilfreich, dass die Ermittlungen in dem Maße, in dem das jetzt möglich ist, durch Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen, möglicherweise werden die Staaten mit Informationen behilflich sein können, zu beginnen. Und denken Sie auch an dieser Stelle noch einmal in die Geschichte zurück. Ja, die Entscheidung, den Nürnberger Militärgerichtshof einzusetzen, die ist in Form des Londoner Abkommens erst nach dem Ende des Krieges getroffen worden. Aber die Entscheidung zur Strafverfolgung, sie fiel im Krieg. Und im Krieg bereits wurde eingesetzt die United Nations War Crimes Commission, die eben begann mit der Sammlung von Informationen für den Zeitpunkt danach. Also in embryonaler Form gab es diese Dinge, die wir jetzt erleben, damals auch. Also so viel vielleicht zur prozeduralen Situation. Und jetzt haben Sie nach dem materiellen Recht gefragt, genau. Frau Rudast. Ne, das war Ihre zweite
Richtig,
Frage.
Richtig, da ging es eben konkret davon, ne, also der Angriff auf Zivilisten, die Wohnblöcke, die zerbombten Wohnblöcke, das ist schon etwas, wo der Schluss, hier liegen Kriegsverbrechen vor, relativ nahe ist, oder?
Ja, das zielt, diese Problematik zielt jetzt auf eine Kardinalnorm des geltenden Kriegsrechts und vielleicht auch an dieser Stelle nochmal, damit wir ganz klar die Dinge gedanklich sortieren und vor Augen halten, eine Vorbemerkung. Wir haben eben vom völkerrechtlichen Gewaltverbot gesprochen und dem Aggressions- oder dem Tatbestand des Verbrechens der Aggression, das auf das Gewaltverbot bezogen ist. Jetzt geht es um ein anderes wichtiges Teilgebiet der Völkerrechtsordnung. Wir sprechen heute vom Völkerrecht der bewaffneten Konflikte. Früher hat man Kriegsrecht gesagt, Völkerrecht der bewaffneten Konflikte oder vielfach auch humanitäres Völkerrecht genannt. Und während es beim Gewaltverbot um das Ob des Gewalteinsatzes geht, geht es kurz gesprochen beim Völkerrecht der bewaffneten Konflikte um das Wie. Das Völkerrecht der bewaffneten Konflikte nimmt den traurigen Zustand, dass es zu einem Konflikt gekommen ist, an und versucht, das ist die Regelungsintention dieses Rechtsgebiets, den Schrecken, der unweigerlich mit einem solchen Konflikt verbunden ist, dann immerhin in gewissen Grenzen zu halten aus dem übergeordneten Gesichtspunkt der Humanität. Und eine zentrale Regel dieses Rechtsgebiets, die haben Sie angesprochen. Und die betrifft die sogenannten Kampfhandlungen, also das Kerngeschehen des Konflikts, im Englischen Conduct of Hostilities. Und die elementare Regel, der Internationale Gerichtshof spricht von einem kardinalen Prinzip, die lautet: gezielte Angriffe auf Zivilisten, die haben unter allen Umständen kategorisch zu unterbleiben. Und dazu gehören natürlich auch gezielte Angriffe auf zivil bewohnte, wie der Name es schon sagt, Wohnhäuser. Und Sie haben einen zweiten Punkt in diesem Zusammenhang angesprochen, der ja auch sehr aktuell ist, die Frage der sogenannten humanitären Korridore, dass diese Figur der humanitären Korridore, es gibt im Kriegsrecht dafür unterschiedliche Begriffe, aber das ist eine, wie wir ja auch in diesen Tagen sehen, eine Einrichtung von elementarer Wichtigkeit, humanitärer Wichtigkeit. Humanitäre Korridore werden eingerichtet, typischerweise mit der Zustimmung der Konfliktparteien, aus zwei Gründen, die kumulativ oder alternativ verfolgt werden können. Zum einen, um medizinische und humanitäre Versorgung zu ermöglichen, gerade dann, wenn die Auseinandersetzung quasi belagerungskriegerische Züge annimmt, im Hinblick des Ringens um die Einnahme von Städten. Und zum Zweiten, und auch das sehen wir ja jetzt täglich höchst angespannt, wenn wir das Konfliktgeschehen verfolgen, der Versuch unter Umständen, Zivilisten aus belagerten Städten zu evakuieren, um sie aus dieser ganz akuten, verzweifelten Notlage zu befreien. Ein solcher humanitärer Korridor ist dann eben, und nur dann kann er funktionieren, mit einer sogenannten Waffenruhe, Ceasefire im Englischen verbunden. Das ist zu trennen von einem Waffenstillstand, das wäre ein anspruchsvolleres Regime. Eine solche Waffenruhe, Ceasefire, ist zeitlich, räumlich eng begrenzt. Alles hängt vom Konsens der Parteien ab, der von außen vermittelt sein kann, vom Sicherheitsrat, wäre er handlungsfähig, auch angeregt werden könnte, und dient also diesen beiden Schutzelementen. Wenn es nun hier im Zuge einer solchen vereinbarten, und ich spreche jetzt abstrakt, Frau Budras, nicht mit Blick auf das konkrete Geschehen, wenn es im Zuge einer solchen Evakuierung etwa zu Bombardierungen von Zivilisten aus der Luft kommt, dann ist das, man möchte fast sagen, ein ganz besonders infames Kriegsverbrechen. Denn hier wird dann zusätzlich noch das zuvor in Anspruch genommene Vertrauen missbraucht. Und dieses Vertrauen ist ein, wie Sie sich denken können, höchst fragiles Gut in einer Situation wie einem bewaffneten Konflikt.
Herr Professor Kress, also wir sehen, selbst in so einer schwierigen Situation gibt es eigentlich Grundregeln, Kardinalregeln, wie Sie es formuliert haben, an die sich die Konfliktparteien halten sollten. Wir sehen wirklich mit Bestürzung, dass es nicht so ist. Das war diesen Eindruck, möchte ich jetzt mal so formulieren. Aber ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie uns so ausführlich die Situation erläutert haben. Schöne Grüße nach Köln, Herr Kress.
Sehr gerne, Frau Budras.
Ja, also das war das Interview mit Klaus Kress zu einer jetzt wirklich ziemlich schweren und komplizierten Materie. Und so geht es auch gleich weiter. Wir gucken auf das russische Zensurgesetz, das neue Gesetz gegen Falschinformationen über die russischen Streitkräfte, so wie es in Russland heißt, wurde am vergangenen Freitag im Eilverfahren verabschiedet und von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet und danach in Kraft getreten.
Und das ist jetzt auf der einen Seite schlimm genug, weil die Journalistinnen und Journalisten im Land damit praktisch nicht mehr arbeiten können. Aber es hat nach allem, was man jetzt bisher so hört, offenbar auch komplett Wirkung für alle Korrespondentinnen und Korrespondenten, die im Land sind. Und das heißt ja vermutlich auch für die KorrespondentInnen der FAZ, oder?
Ja, das ist wohl so. Wir hatten zwei Korrespondenten in Russland, Katharina Wagner und Friedrich Schmidt, die jetzt tatsächlich sehr überstürzt das Land verlassen mussten. Wie auch viele andere Korrespondenten, also ARD und ZDF, haben gesagt, dass sie ihre Korrespondenten abziehen. Auch internationale Medien, CNN, Bloomberg News, ich meine auch die BBC, haben gesagt, unter diesen Umständen können sie eben einerseits für ihre Korrespondenten nicht garantieren, können nicht für den Schutz ihrer Korrespondenten garantieren, und das ist natürlich zentral für die Arbeit der Verlagshäuser, und letztendlich ist natürlich auch hier die Pressefreiheit so sehr in Gefahr, dass man gar nicht mehr davon ausgehen kann, dass da irgendetwas ja, Wahrheitsgetreues noch aus Russland berichtet werden kann, ne?
Genau, wenn man also einen Krieg nicht mehr als Krieg bezeichnen darf, dann sind halt alle Berichterstattungsmöglichkeiten im Prinzip auf null reduziert, ne?
Ja, genau, also das ist ja der exakte zentrale Punkt, ne, dass der Krieg in der Ukraine nicht mehr als Krieg bezeichnet werden darf, sondern nur noch als Spezialoperation, die angeblich auf eine Entnazifizierung der Ukraine zielt, was natürlich wirklich einfach ein unglaublicher Hohn und Zynismus spiegelt. Aber so ist es eben leider. Und es wendet sich eben auch gegen die ausländischen Korrespondenten. Das ist Kern der ganzen Geschichte, die jetzt seit vergangenen Freitag in Kraft tritt. Und ich kann da verweisen auf einen Artikel, den unser Korrespondent Friedrich Schmidt, der jetzt eben nicht mehr in Russland ist, sondern derzeit nach Deutschland, in Deutschland weilt, aber eben von da aus, von hier aus, natürlich soweit es geht, weiter berichtet. Ne? Wir werden natürlich da die Augen aufhalten. Und er schrieb heute, dass erste Redaktionen auch schon am Samstag durchsucht wurden, also sozusagen stehenden Fußes, hat die Regierung, haben dann auch die Ermittlungsbehörden die Arbeit aufgenommen und schon 144 Menschen festgenommen und eine Reihe von Bußgeldern verhängt. Und das ist natürlich irgendwie einfach ganz besonders bitter, wenn man auch sieht, also wie absurde Züge das annimmt. Er hat geschrieben zum Beispiel von einer Frau, die eine Einzelmahnwache abgehalten hat und damit ein Bußgeld belangt wurde. Ein Priester in einer Predigt, den hat es auch getroffen. Eine Frau hat im Schnee geschrieben, Nein zum Krieg, und auch sie hat ein Bußgeld bekommen. Also all das sind böse Vorboten auf das, was jetzt auch in Russland noch passieren wird. Aber nun wenden wir unseren Blick mal nach Deutschland, liebe Pia. Also, jetzt sind ja wirklich etliche Ukrainer und Ukrainerinnen hier schon ins Land gekommen.
Stand heute über 2 Millionen, ne? Laut dem UNHCR sind es schon über 2 Millionen Menschen.
Auf der Flucht und hier in Deutschland ungefähr 60.000 plus, ne? Soweit.
Ja. Genau, also Stand gestern wohl 60.000 plus, ganz so sicher und bekannt ist es alles gar nicht, weil die gar nicht alle zwingend registriert werden müssen. Nach Medienmeldungen, die auch noch nicht wirklich von offizieller Seite bestätigt sind, sind es wohl ganz überwiegend Frauen und Kinder, die hier einreisen, was natürlich Sinn ergibt, weil die Männer im wehrpflichtigen Alter die Ukraine ja gar nicht verlassen dürfen. Und dieses wehrpflichtige Alter ist ja sehr weit definiert, nämlich von 18 bis 60 Jahre. Das heißt also, alles spricht dafür, dass die bisherigen Medienmeldungen stimmen und da weitgehend Frauen und Kinder reinkommen. Reinkommen heißt in Deutschland nur ein weit kleinerer Teil. Du hast es gerade schon gesagt, Corinna, denn die meisten der Geflüchteten sind und bleiben erstmal in Polen. Es gibt noch keine offiziellen Prognosen dazu, mit wie vielen Geflüchteten man eigentlich rechnet. Also da hält sich auch das Innenministerium zum Beispiel sehr zurück. Es weiß ja auch keiner, wie genau sich dieser Krieg weiterentwickelt. Aber Migrationsforschende gehen davon aus, dass es bis zu 10 Millionen Menschen werden können, die da aus der Ukraine insgesamt flüchten werden und bis zu vielleicht 225.000 in Deutschland landen werden, sozusagen. Auf jeden Fall hat das alles ausgereicht, damit in wirklich seltener Einigkeit und Schnelligkeit die Europäische Union, also der Rat der Europäischen Union, in der vergangenen Woche die Richtlinie zur Gewährung vorübergehenden Schutzes aktiviert hat, die sogenannte Massenzustromrichtlinie. Ich finde, das ist ja ein sehr merkwürdiges Wort irgendwie, ne, was nicht so richtig danach klingt, was es ist, denn es geht tatsächlich darum, dass sehr viele Menschen vorübergehend Schutz bekommen, sofort und kollektiv für alle, die von der Richtlinie erfasst werden, ohne dass im Einzelfall geprüft wird. Und das gilt in allen Mitgliedstaaten der Union.
Ja, und darüber haben wir ja auch schon mit Helene vergangene Woche gesprochen. Da waren sie sozusagen noch in einem Vorbereitungsstadium, aber da war schon einiges klar. Das Ganze ist jetzt tatsächlich am Donnerstag beschlossen worden. Und was hat das nun für Auswirkungen für Deutschland und wie wird das Ganze umgesetzt? Also was erwartet die Menschen hier?
Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Matthias Lehnert. Der Matthias ist Rechtsanwalt für Asyl- und Aufenthaltsrecht in Leipzig und, wie ich schon aus langen Jahren weiß, immer sehr, sehr gut informiert. Und mit dem habe ich eben vor der Sendung gesprochen. Der hat mir da Rede und Antwort zu den Fragen gestanden. Ich habe ihn nämlich vor allem erstmal gefragt, für wen gilt denn das jetzt eigentlich? Und da kam dann heute Morgen noch das Update oder quasi genauer gesagt gestern Abend. Da gab es nämlich eine neue Verordnung. Denn es stand in der Richtlinie von Anfang an, war war das klar, dass diese Richtlinie gilt, also dieser Schutz gilt für alle Ukrainerinnen und Ukrainer und die Familienangehörigen. Das ergibt sich direkt aus der Richtlinie. Es war aber streitig und es ist auch auf EU-Ebene immer noch nicht ganz geklärt, was eigentlich mit anderen Menschen ist, die aus der Ukraine kommen. Also vor allem Drittstaatsangehörige, das heißt nicht Ukrainer, die aber in der Ukraine gelebt haben. Mhm. Und das wurde erst jetzt tatsächlich gestern geklärt. Das wurde nämlich auf nationaler Ebene geklärt und Deutschland ist da über das hinausgegangen, was auf EU-Ebene beschlossen wurde. Und jetzt wurde auf deutscher Ebene geklärt, per Verordnung, dass auch alle Drittstaatsangehörigen, das heißt alle Menschen, die in der Ukraine lebten, am 24. Februar erstmal nach Deutschland einreisen dürfen. Das sind eben zum Beispiel Flüchtlinge, die in der Ukraine gelebt haben. Also vor allem laut Matthias Lehnert sind das Oppositionelle aus Belarus zum Beispiel. Es gibt aber wohl auch einige Flüchtlinge aus Afghanistan oder dem Iran, die in der Ukraine waren. Und auch diese Menschen dürfen jetzt erstmal einreisen. Neben Flüchtlingen betrifft das auch sehr, sehr viele Studierende. Es gab wohl so um die 75.000 bis 76.000 ausländische Studierende, die in der Ukraine studiert haben. Und das ging auch bei Twitter relativ stark rum, darunter auch viele People of Color, die dann wohl an den polnischen Grenzen erstmal nicht reingelassen wurden und so. Also da gab es wohl erstmal relativ viel Ärger. Jetzt steht aber zumindest für Deutschland fest, die dürfen auch erstmal hier einreisen, ohne irgendwas, ohne Visum. Die dürfen allerdings nur dann erstmal für 3 Monate bleiben. Dasselbe gilt auch für Menschen, das war auch noch streitig bis gestern, das war auch unklar, die schon vor dem 24. Februar aus der Ukraine gekommen sind. Also die quasi schon das Elend ein bisschen vorausgesehen haben, die diesen Angriff vorausgesehen haben und vor dem 24. Februar reingekommen sind. Das war auch noch unklar, da stellt die deutsche Verordnung jetzt klar, auch für die gilt das, die können jetzt hier alle erstmal einreisen und sich hier legal aufhalten. Ukrainerinnen und Ukrainer, für die gilt das ohnehin. Die dürfen sowieso alle ohne Visum hier einreisen und sich 90 Tage legal hier aufhalten. Und das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, das hatte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Wochenende auch schon gesagt, dass nicht alle Menschen hier quasi irgendwo gelistet sind. Denn es gibt im Moment keine Grenzkontrollen oder sowas, zumindest nicht offiziell, sondern die dürfen eben einfach hier reinkommen, weil die eben biometrische Pässe haben und die dürfen sich in Deutschland völlig unabhängig von diesem Krieg, von diesem Angriff, für 90 Tage immer legal aufhalten. Mhm. So. Nur deshalb gibt es nicht zwingend Listen.
Genau, also das ist vielleicht auch eine Sondersituation zu dem, was wir vorher gesehen haben, zu der großen Flüchtlingswelle 2015, ne, wo ja tatsächlich auch viele von außerhalb der EU kamen. Nun ist die Ukraine natürlich auch kein Bestandteil der EU, aber es gab schon länger eben diese erleichterten Visumsregularien, ne? Also die 90 Tage galten auch schon vorher. Nun ist ja darüber hinaus, mit 90 Tagen wird es ja wahrscheinlich nicht getan sein. In 3 Monaten wäre ja sehr schön, wenn diese Krise, wenn der Krieg dann vorbei wäre und das Land wieder sicher wäre. Aber es geht ja noch drüber hinaus, ne?
Genau, es geht ja auch nicht nur um die Dauer, sondern dann darf man eben als Ukrainerin oder Ukrainer einfach hier einreisen und 90 Tage bleiben. Aber dann hat man zum Beispiel ja auch keinen Zugang zu Sozialleistungen oder keinen Anspruch darauf, irgendwo unterzukommen oder so. Ne? Das ist ja die ganz normale Regelung. Und jetzt bekommen die Ukrainerinnen und die Ukrainer, die jetzt hier einreisen, kein Asyl, sondern einen sogenannten vorübergehenden Schutzstatus. Das ist der Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz. Das ist also eine offizielle Aufenthaltserlaubnis. Dieser 24 Aufenthaltsgesetz, der Gesetz ist quasi die nationale Norm, die diese Richtlinie umsetzt. Das heißt, die Ukrainerinnen dürfen hier einfach bleiben, ohne Grenzkontrollen, ohne irgendwas, und zwar erstmal für 1 Jahr. Danach kann die Richtlinie verlängert werden. Das Ganze gilt jetzt aber erstmal für 1 Jahr. Mhm. Etwas anders ist es, das steht jetzt eben fest, seit diese Verordnung da gestern rauskam, für die Ausländerinnen und Ausländer, die in der Ukraine gelebt haben, also Geflüchtete, Studierende und so weiter, die dürfen auch visumsfrei einreisen und sich hier erstmal legal aufhalten. Das gilt allerdings erstmal nur bis Mai dieses Jahres. Mhm. Und die kriegen jetzt auch noch keine Aufenthaltserlaubnis. Das scheint offenbar noch nicht klar zu sein, wie es mit denen jetzt weitergeht. Denn es gibt natürlich auch jetzt national Stimmen, die sagen, Moment mal, aber in deren Heimatland herrscht ja kein Krieg. Also wir können die ja jetzt erstmal gerne hier aufnehmen, aber wie das dann weitergeht, ist noch nicht klar. Also man kann ja jetzt schon sagen, dass ein Studierender, keine Ahnung, irgendwo aus einem afrikanischen Staat, muss man dem jetzt ermöglichen, dass der hier in der EU sein Studium fortsetzt, oder muss der dann nach Hause? Das scheint tatsächlich noch nicht geklärt zu sein. sein. Es steht aber fest, dass die erstmal zumindest keinen Aufenthaltstitel kriegen. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass diese Menschen dann irgendwie schutzlos wären, sondern zum Beispiel jemand, der ein anerkannter Flüchtling in der Ukraine war, der kann natürlich auch hier in Deutschland dann einen Asylantrag stellen. Aber er hat eben jetzt nicht so einen Kollektivschutz und das heißt nicht einfach irgendwie, du kannst erstmal hier bleiben, wie zum Beispiel jetzt eben bei den Ukrainerinnen oder bei den Ukrainern.
Aber um das deutlich zu machen, also diejenigen, für die die Sache geklärt ist, die jetzt diesen Aufenthaltstitel für die nächsten 3 Jahre haben, die können sich
erstmal ein Jahr und dann kann es verlängert werden.
Genau. Und die können sich aber frei bewegen hier. Also das heißt, sie können sich niederlassen, wo sie wollen. Was heißt es denn für die Diskussion, die jetzt zum Beispiel von Franziska Giffey, also unserer neuen Bürgermeisterin in Berlin, angestoßen wurde, die gesagt hat, jetzt sind sehr, sehr viele Leute hier in Berlin, die müssen verteilt werden. Kann man diese Menschen eigentlich überhaupt verteilen oder können die sich nicht aussuchen, wo sie sein wollen?
Alles noch total unklar. Stand jetzt ist jetzt, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sich aussuchen dürfen, wo sie sein möchten. Und das gilt erstmal auf der EU-Ebene. Also das heißt, das Dublin-Verfahren wird nicht angewandt. Normalerweise muss man ja in dem Land irgendwie einen Antrag auf Schutz stellen, indem man als erstes die EU betritt. Das gilt nicht. Im Moment gilt das Free-Choice-Prinzip. Die Ukrainerinnen und Ukrainer können sich das selber aussuchen, in welchem Land sie sein wollen. Denn es zum Beispiel sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer sagen ja auch, sie möchten zum Beispiel gar nicht nach Deutschland, sondern sie möchten in Polen bleiben, einfach aus diesem Gefühl der räumlichen Nähe, dass die sagen, meine Verwandten sind noch in der Ukraine, ich möchte gar nicht nach Deutschland und so weit weg. Natürlich muss man abwarten, wie das weitergeht, denn wenn Polen jetzt völlig überlastet ist und dieser Zustrom nicht aufhört, vielleicht ändert sich dieses Free-Choice-Verfahren nochmal. Stand heute, die dürfen aber erstmal, wohin sie wollen. So. Auf nationaler Ebene, wenn die in Deutschland ankommen, dann haben diese Geflüchteten im Moment auch das Recht darauf, sich auszusuchen, wo sie leben wollen. Also es ist so, dass sie einen Anspruch auf eine Unterkunft haben. Sie können aber auch bei Freunden und Familie unterkommen. Und laut Matthias Lehnert klingt es wohl derzeit so, als ob es eine Verteilung geben soll zwischen den Ländern, wie bei Asylverfahren. Aber nur dann, wenn die Leute nicht sich selbst quasi unterbringen. Ja. Also wenn die nicht irgendwo unterkommen bei Freunden oder Familie. Das heißt, nur für die Menschen, die nicht einen Anlaufpunkt haben, soll es eine Regelung geben. Wie die aber aussehen soll, ist bisher wohl noch vollkommen ungeklärt. Ja. Also es gibt überhaupt noch keinen Verteilungsschlüssel oder so. Sehr voll sind halt im Moment Berlin und wohl auch Hamburg. Es werden ja auch schon viele Geflüchtete nach NRW gebracht. Wir hier nehmen auch schon relativ viele auf im Moment. Aber es gibt noch überhaupt keine Regelung dazu und es gibt eben auch noch keine Finanzierungsabsprachen. Bislang halten sich da alle noch sehr bedeckt und die Diskussionen zwischen dem Bund und den Ländern brechen schon los, natürlich, aber auch mit den Kommunen. Denn die Kommunen sind ja diejenigen, die das jetzt erstmal alles vorbereiten und erstmal alles schultern müssen. Alles noch völlig unklar. Es gibt überhaupt noch keine Zusagen dazu, wie viel der Bund davon übernehmen wird und so weiter.
Ja, das ist schon eine unglaubliche Mammutaufgabe, ne?
Und ja, wie leben die jetzt? Also das Erste ist, dass natürlich sehr viele Kinder jetzt mitkommen, unter anderem auch unbegleitete Kinder. Also es gibt wohl sehr viele Ukrainerinnen, die nicht nur die eigenen Kinder mitbringen, sondern auch die Kinder von Nachbarn, von Freunden, von Familie. Und für die ist klar, dass die hier zur Schule gehen dürfen. Die haben einen Anspruch darauf, zur Schule zu gehen. Da ist es wohl bundesweit jetzt so, dass die Schulen versuchen, Klassen aufzustellen, wo Deutsch auch als Fremdsprache unterrichtet wird. Das gibt's ja auch nicht zwingend überall. Und die Erwachsenen dürfen wohl auch arbeiten. Also es steht überall im Moment so ein bisschen ominös, man dürfe selbstständig tätig werden. Ja, selbstständig. Eine angestellte Tätigkeit müsse aber erlaubt werden. Das dürfte vermutlich aus dem 24-Aufenthaltsgesetz kommen. Da steht das ungefähr so drin. Laut Matthias Lehnert ist das aber nicht so, sondern er sagt, wenn man eine Aufenthaltserlaubnis hat, in der nichts drin steht, dann darf man allgemein arbeiten, auch als Angestellter oder Angestellte. Also Matthias Lehnert sagte, das könnte wohl eingeschränkt werden, aber derzeit sähe wohl alles danach aus, als würde das vollumfänglich erlaubt werden. Mhm. Ist natürlich auch sehr sinnvoll, denn selbst Christian Lindner hat ja schon gesagt, naja, also diese Flüchtlingswelle ist ja nicht vergleichbar, sondern die Ukrainer sind natürlich sehr gut ausgebildet und ich meine, im weltweiten Fachkräftemangel macht ja Deutschland auch keinen Unterschied und eigentlich ist man ja froh, wenn man dann diese gut ausgebildeten Ukrainer und Ukrainer hier hat und die natürlich auch arbeiten gehen dürfen. Mhm. Weitere Frage natürlich, bekommen die finanzielle Unterstützung? Ja, die bekommen dann eben wie quasi normale Asylbewerber, werden die unterstützt, also Krankenversicherung, und da gibt es eine Bezuschussung und Grundleistungen. Das liegt so ein bisschen unter dem Hartz-IV-Satz, also das ist wirklich sehr gering, ein paar hundert Euro. Und dann habe ich Matthias Lehnert noch gefragt, wie lange gilt das jetzt? Diese Richtlinie ist, wie gesagt, erstmal für ein Jahr aktiviert. Und so lange besteht auch der Schutzstatus aller, die da drunter fallen. Nochmal, das gilt für die Ukrainerinnen und Ukrainer, nicht für die Ausländer, die in der Ukraine gelegt haben. Die haben jetzt erstmal nur diese 3 Monate. Da scheint so auszusehen, dass man sich dann nochmal überlegen will, was man macht. Dieses Jahr ist jetzt erstmal fix. Das verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn die EU dann nichts anderes beschließen würde, und könnte sich wohl nochmal um 6 Monate verlängern. Tja, das ist natürlich am Ende eine politische Entscheidung, aber ich meine, wenn die Ukraine in Schutt und Asche liegt, kann man sich schwer vorstellen, dass die Politik das irgendwie schnell aufheben würde. Ich würde sagen, wir können jetzt alle nur darauf hoffen, dass nicht erst in einem Jahr die Situation so aussieht, dass es keine Verlängerung geben muss. Vielleicht ist die Ukraine ja doch in einem besseren Zustand, als wir das jetzt heute befürchten müssen. Es scheint ja zumindest mal erste Signale zu geben, dass jetzt auf allerhöchster Ebene die diplomatischen Bemühungen schon laufen. Also Präsident Zelensky hat ja wohl gestern Abend erstmalig gesagt, dass er nicht auf einem sofortigen Beitritt zur NATO besteht. Und es sieht ja, wohl aber so notgedrungen aus.
Notgedrungen, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich weiß nicht, ob man da viele Hoffnungen auf die derzeitigen Verhandlungen legen kann, so dramatisch es ist. Naja, wir werden sehen. Also das ist etwas, was sich ja von Tag zu Tag neu entwickelt. Aber
man kann sich natürlich schon fragen, warum das jetzt eigentlich diese Richtlinie so schnell aktiviert werden konnte und sich da jetzt alle so einig sind und das 2015 so schwierig war. Aber vielleicht kann man auch einfach mal sich darüber freuen, dass sich jetzt alle so einig sind und dass die Menschen so aufgenommen werden.
Ehrlich gesagt ist die Antwort ja, dass es eben gerade kein praktikables und nachhaltiges Verfahren ist, sondern der aus der Betroffenheit und aus der Schnelligkeit geboren ist. Ne? Das ist ja natürlich jetzt, das muss man ja hier bei aller Freude über die schnelle Einigung auch sagen, es ist ja überhaupt gar keine Blaupause für künftige Flüchtlingskrisen, ne? Oder wie man überhaupt mit Flüchtlingen umgeht. Das ist ja ziemlich eindeutig, dass das hier eine absolute Sondersituation ist für die Menschen aus der Ukraine, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich weiß gar nicht, ob es nicht zumindest eine bessere Blaupause ist als das, was wir 2015 gesehen haben. Aber ich glaube, das kann man auch einfach nach 14 Tagen jetzt noch nicht sagen. Ja. Wie gesagt, es gibt im Moment keine Grenzkontrollen offiziell, aber inoffiziell gibt es wohl doch wieder grenznahe Kontrollen und so, die wohl auch alle nicht so gut laufen, wie sie dann irgendwie eigentlich nicht laufen sollten und so. Es scheint schon alles noch relativ chaotisch zu sein. Ja. Und ich glaube vor allem auch diese ganzen Verteilungskämpfe, die Finanzierung und so weiter, das ist eben alles überhaupt noch nicht klar. Und von daher muss man jetzt mal abwarten, wie es dann wirklich alles ausgeht. Ich danke jedenfalls hier an dieser Stelle nochmal Dr. Matthias Lehnert sehr, der mich da gestern echt sensationell auf den neuesten Stand gebracht hat. Vielen Dank, Matthias. Shoutout an dich.
Am Mikrofon begrüße ich jetzt meinen Kollegen Markus Jung, vielen hier von Ihnen ja auch bekannt, als gelegentlicher Podcast-Host. Markus, schön, dass du mal wieder dabei bist.
Ja, vielen Dank, Corinna. Ist ja auch eine außergewöhnliche Zeit. Schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen können.
Ja, wir wollen uns heute mal die Kanzleien zur Brust nehmen und da mal ganz genau gucken, wie eigentlich die Verwicklungen und Verstrickungen mit Russland sind. Das ist ja ein sehr interessanter Geschäftsbereich. Viele Kanzleien, auch hier in Deutschland, aber auch in den Vereinigten Staaten, haben ja enge Kontakte geknüpft zu Unternehmen, Privatpersonen in Russland. Wie sieht es da aus, Markus?
Ja, wie du schon gesagt hast, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre sind ja sehr, sehr viele Wirtschaftskanzleien sowohl nach Russland gegangen, internationale, als auch dass natürlich russische Unternehmen, die expandiert sind oder Geschäft gemacht haben mit dem Westen, aber vor allen Dingen auch die Oligarchen, die sich dann angesiedelt haben, Eigentum im Ausland erworben haben, die mussten sich dann auch ja einen Rechtsrat suchen, haben das massiv natürlich getan, durch internationale, aber auch deutsche Anwaltskanzleien. Und es gab auch einige deutsche Großkanzleien, die in den frühen 1990er Jahren dann gerade im osteuropäischen Raum, aber auch in Russland, St. Petersburg und Moskau vor allen Dingen Büros aufgenommen haben, auch Kiew. Und dadurch haben wir natürlich zahlreiche deutsch-ukrainische, aber auch deutsch-russische Wirtschaftsbeziehungen, in denen auf beiden Seiten Anwälte tätig sind. So ist die Ausgangssituation. Und da stellen sich jetzt natürlich verschiedene Fragen in so einer Kriegssituation, in so einer außergewöhnlichen Situation. Darf man da weiter beraten? Soll man da weiter beraten? Kann man den Mandanten möglicherweise im sprichwörtlich Regen stehen lassen? Kann man sich da aus den Mandaten lösen? Da ist eine sehr lebhafte Debatte entstanden.
Und das wollen wir jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Man kann ja einfach mal festhalten, also die Anwälte haben natürlich auch über die Zeit gut verdient. Vielleicht können wir mal uns genau angucken, was sind denn das eigentlich für Mandate? Kannst du das ein bisschen aufdröseln? Ich nehme an, ein paar Oligarchen, diese berühmten Oligarchen sind auch dabei, ne? Da ging es wahrscheinlich auch um sowas wie Kaufverträge und so weiter und so fort, aber eben auch viele normale Firmen. Belange, ne?
Es ist einerseits, kann man natürlich sagen, wir machen es ein bisschen einfacher, glaube ich, erstmal, wenn wir über Personen reden, wie ein Roman Abramowitsch, der vielen geläufig ist, durch sein Engagement im Bereich Profisport, vor allen Dingen als jetzt dann bald ehemaliger Eigentümer vom Chelsea FC, in dem der unglaublich viel Geld investiert hat und wie man so hört aus Medienberichten, alleine dieser Verein schuldet Abramowitsch auf Kreditbasis knapp 2 Milliarden britische Pfund.
Die schuldet der Verein dem Oligarchen, also seinem Eigentümer?
Ja, der Oligarch, weil der entsprechend natürlich ja investiert hat und durch diese Finanzspritzen dann so einen Sportverein am Leben hält.
Ja.
Kurzum, das sind im Regelfall alles Personen gewesen, die nach der Privatisierung von Staatsunternehmen unglaublich schnell zu viel Geld und Macht gekommen sind. Dieses Geld musste irgendwie investiert werden oder auch einen etwas luxuriösen Lebensstil finanziert werden. Das sind dann einfach eine Gruppe von Personen, die sehr nah am Regierungsapparat standen, sich dann angesiedelt haben mit ihren Familien in Westen, sei es in der Schweiz, sei es an der Mittelmeerküste in Frankreich, sei es in Südspanien oder vor allen Dingen in London. London hat ja den Spitznamen Londongrad, weil es dort vielen ausländischen Vermögenden über Gründung von sogenannten Shell Companies, also man würde auf Deutsch sagen Briefkastenfirmen, sehr einfach gemacht wurde, schnell Geld anzulegen, Immobilien zu kaufen, in Immobilien zu investieren. Das haben natürlich sehr, sehr viele genutzt. Und da gibt es Straßenzüge, in denen quasi kein einziger britischer Staatsbürger mehr lebt. Und man aber auf der anderen Seite gar nicht weiß, wer da alles investiert ist und lebt. Ja.
Mhm.
Und das ist die eine Seite, die du gefragt hast. Und das andere sind natürlich große Unternehmen aus dem Bereich Energiewirtschaft, Telekommunikation, aber auch Banken, die ihr Geschäft auf den europäischen Kontinent mit weiter ausgebreitet haben, expandiert haben. Von der Bankenseite her, zwei bekannte Namen sind sicherlich die Sberbank als auch die VTB Bank, die auch teilweise in Deutschland aktiv sind. Und von der Energieseite, da reden wir natürlich über Unternehmen wie Rosneft, wir reden aber auch über Gazprom, die vielen von unseren Zuhörern sicherlich bis vor ein paar Tagen bekannt waren als Trikotsponsor von Schalke 04.
Und da ist es ja nun die interessante Konstellation, dass viele von den Unternehmen, von den Banken, auch natürlich von den Energieunternehmen ja mit den Sanktionen belegt sind, die die EU vergangene Woche verhängt hat. Aber die Kanzleien, das muss man so deutlich sagen, sind selber nicht betroffen. Oder wie ist die Lage da?
Also sie sind nicht unmittelbar selbst betroffen, wobei man sicherlich unterscheiden muss. Wir haben das Maßnahmenpaket oder das Sanktionspaket der USA. Wir haben das mittlerweile fünfte, wenn ich mich nicht verzählt habe, Maßnahmenpaket der EU. Und wir haben die Regelungen, die die Briten getroffen haben. Da würde ich gerne erstmal mit einsteigen. Die Briten, die ja natürlich nicht mehr zur EU zählen und entsprechend der Prominenz dieser Personen, die ich ja eben skizziert habe in London, da sehr harsch reagiert haben. Es hat also auch dazu geführt, dass dieses Thema der sogenannten Oligarchenanwälte oder die Anwaltskanzlei, die für russische Unternehmen und Oligarchen tätig sind, sogar es bis ins britische Unterhaus gebracht haben und zu einer Debatte geführt haben, in der sich auch der britische Premier Boris Johnson beteiligte. Und der hat sinngemäß gesagt, über diese Kanzleien, die haben absolut Verantwortlichkeiten in dieser ganzen Sache. Und es ist ganz klar, wenn sie sich dieser Verantwortlichkeiten zusammen mit Sanktionen nicht bewusst sind, dann wird das für sie Konsequenzen haben. Denn wer in Großbritannien auf der Liste der sanktionierten Unternehmen oder sanktioniert bewährten Privatpersonen steht, der ist natürlich einerseits, wie soll ich sagen, geächtet. Und derjenige, dann, der dann der Berater von denen ist, muss natürlich auch mit Konsequenzen rechnen. Und da hat sich dann die sogenannte SRA, das ist eine Wettbewerbsbehörde, aber gleichzeitig eine Aufsichtsbehörde, die vergleichbar in gewissen Strukturen ist mit der Bundesrechtsanwaltskammer in Deutschland, aber nicht eins zu eins vergleichbar, ist sich auch positioniert und hat alle Anwaltskanzleien in Großbritannien, insbesondere aber die in London ansässigen Kanzleien, nochmal darauf ermahnt, ihre Policies und ihre Compliance-Vorschriften dahingehend zu überprüfen, dass sie nicht weiterhin für diese auf den Sanktionslisten stehenden Unternehmen und Personen weiterhin tätig sein kann.
Also ist ja im Grunde genommen die ganz interessante Konstellation jetzt, dass eigentlich ja das, was für eine Selbstverständlichkeit normalerweise ist, nämlich dass Leute Rechtsrat kaufen können, dass Rechtsrat gegeben werden darf, jetzt hier in diesem konkreten Fall nicht mehr gilt. Also tatsächlich stehen dann diese Unternehmen und Privatpersonen und Oligarchen ohne rechtliche Beratung hier in Europa da, oder?
Ja, das könnte man sicherlich unter einen anderen Kontext fassen, den wir auch immer wieder mal im Einspruch-Podcast benannt haben. Zugang zum Recht, Access to Justice. Da könnte man zumindest andiskutieren, ob man diese Personen oder Personengruppen rechtswidrig ausschließt. Auch da habe ich mit diversen Juristen auch schon in Hintergrundgesprächen diskutiert. Und es ist wohl so einhellige Meinung, dass man einerseits sagen kann, dass jetzt mal ein bisschen mehr auf den Kontinent schaut und damit Europa, ist ja eigentlich auch für den Anwalt keinen Kontrahierungszwang gibt. Ja, also man muss ja nicht mit dem Mandanten weiterhin das Geschäft fortführen. Man kann wie in anderen Themen auch sagen, ich lege das Mandat nieder oder wir lassen es ruhen. Das ist ja auch, was man von vielen internationalen Kanzleien hört. De facto, es gibt eigentlich, wenn man jetzt auf Deutschland schaut, vergleichbare nur zwei Situationen, wo ein Anwalt das nicht machen kann. Und die treffen hier in unserer Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu. Das eine ist bei der Pflichtverteidigung im Strafrecht. Da ist mir jetzt ad hoc kein Fall geläufig, wo ich sagen würde, da ist schon mal irgendjemand gerade von den sanktionsbewährten Personen vor einem deutschen Strafgericht und steht da auf einmal ohne Strafverteidiger da. Das wäre das erste Thema. Und das andere ist, was...
Und entschuldige, darf ich es da doch reingrätschen? Also das kann eigentlich auch dann gar nicht sein. Ne? Also das, die Strafverteidigung ist das absolute Minimum. Ne? Also da kann jemand Massenmörder sein, Terrorist, wie auch immer. Eine Verteidigung kriegt er immer.
Er wird immer einen Pflichtverteidiger finden, ja, auf jeden Fall. Und das andere wäre, auch das ist hier sehr weit hergeholt, eine Pflichtberatung, nicht Verteidigung konkreterweise, im Bereich des Sozialrechts. Aber da reden wir wirklich ja über Menschen, die sich keinen Anwalt leisten können. Und wir wissen beide, das ist überhaupt nicht, das trifft nicht zu über diese Person, über die wir gerade reden.
Das ist ja Teil des Problems.
Deswegen wird die Diskussion in Deutschland gar nicht so über strafrechtliche Folgen geführt. Ich bin da auch im Austausch gewesen mit der Bundesrechtsanwaltskammer und habe da mit dem Vizepräsidenten gesprochen, André Haug, der ist auch gleichzeitig der Präsident der Rechtsanwaltskammer in Karlsruhe. Und Herr Haug sagte, dass man ganz klar davon ausgeht, dass sich deutsche Anwälte an Recht und Gesetz halten. Es gibt so eine Ansage, wie wir sie eben gerade schon gehört haben aus Großbritannien, gibt es in Deutschland vergleichbar nicht. Haug meinte aber auch, dass Anwälte schon genau prüfen müssen, wie es jetzt in den aktuellen Mandaten weitergeht für russische Mandanten, ob die möglicherweise hier betroffen sind von den Sanktionen. Denn da ist auch klar, die EU-Sanktionen stellen gewissermaßen auch ein Hindernis dar und können natürlich in gewisse strafrechtliche Vorwürfe irgendwann mal münden oder auch in Ordnungswidrigkeiten. Und wenn ein Rechtsanwalt da seine anwaltliche Tätigkeit, Beratung, Verträge aufsetzt etc. fortsetzt, dann ist er gewissermaßen Gehilfe bei der Fortführung dieser Taten und könnte sich irgendwann mal auf der strafrechtlichen Ebene einer Beihilfetat strafbar gemacht haben oder könnte Ermittlungen nach sich ziehen. Die Prag macht in dem Zusammenhang aber auch deutlich, dass das dann erstmal eine Sache der Strafverfolgungsbehörden wäre in Deutschland, die dann erstmal einen Anfangsverdacht nachgehen müssten. Dann käme es ja zu Ermittlungen, dann erst auch zu einem Strafprozess eben gegen den Haupttäter und dann nachgelagert erst gegen den Anwalt, sodass wir über mögliche berufsrechtliche Konsequenzen erstmal gar nicht reden müssten. Denn da ist die BRAO als Berufsordnung für Anwälte an dem Punkt etwas schwammig. Das kann man da nicht genau rauslesen in dem Kontext, aber ganz klar ist, wenn es irgendwann mal dazu käme, dass diese Unternehmen bzw. Personen einerseits Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten begehen und ein Anwalt beteiligt sich daran, indem er weiterhin berät, dann wird er irgendwann in der Zukunft mit einer Konsequenz rechnen müssen.
Mhm. Herzlichen Dank, Markus, für diesen Einblick.
Vielen Dank, Corinna, für die Zeit. Danke dir.
So, nachdem wir jetzt sehr lange über die Ukraine-Krise, den Ukraine-Krieg gesprochen haben, kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Verwaltungsgericht Köln und der delikaten Frage, was darf eigentlich der Verfassungsschutz in Bezug auf die AfD? Ist ja ein Verfahren, das für lange Zeit für Aufregung gesorgt hat. Und meine Kollegin Helene Bobrowski war vor Ort. Ne? Ihr alle kennt sie schon. Sie ist ja auch Gastgeberin des FAZ-Einspruch-Podcast. Und Helene, wie war es denn? Wie war es vor dem Verwaltungsgericht Köln?
Es war vor allem ein langer Tag. Es ging morgens um 10 los und nach 10 Stunden Verhandlung war um 8 das Urteil da. Und Ergebnis ist tatsächlich, die AfD darf vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Sie ist als sogenannter Verdachtsfall eingestuft. Das Verwaltungsgericht Köln sieht hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass es sich um eine extremistische Bestrebung handelt. Das ist also schon ein Paukenschlag gewesen, nachdem ja schon der Verfassungsschutz vor einem Jahr die AfD als Beobachtungsobjekt einstufen wollte und das dann eben per Eilbeschluss erstmal untersagt wurde und jetzt quasi der Verfassungsschutz ein Jahr lang warten musste, sich auch ein bisschen beschwert hat, dass er nichts tun konnte in dieser ganzen Zeit. Und jetzt ist diese Rechtslage geklärt.
Da lag ja die Bundestagswahl ja dazwischen, da wollte man kein politisches Signal senden. Aber wie überraschend war es denn jetzt, dass man dann doch so deutlich gesagt hat, stimmte alles? Ihr hättet wahrscheinlich womöglich sogar vor einem Jahr schon gedurft, oder?
Ja, es geht halt da um den Maßstab tatsächlich. Was ist eigentlich ein Verdachtsfall? Da steht im Gesetz herzlich wenig. Da ist nämlich wirklich nur die Rede von tatsächlichen Anhaltspunkten. Da hat der Richter dann gestern, übrigens ein, der das sehr, sehr gut, sehr souverän gemacht hat, in dieser ja tatsächlich angesichts dieser verhärteten Fronten, die es auf beiden Seiten gibt und dieses unfassbar umfangreichen Prozessstoffs. Also man sah da in diesem Gerichtssaal, der ja ein umfunktionierter Saal in den Kölner Messen Hallen waren 130 Leitsordner aufgestellt. Das war also der gesamte Prozessstoff, also unfassbar umfangreich, dieses Verfahren. Und der Richter hat es aber tatsächlich geschafft, in diesen 10 Stunden da sehr konsequent und zügig die Sache zu Ende zu bringen. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt, nämlich es ging um den Maßstab, nämlich um die Frage, was ist ein Verdachtsfall? Und da hat er eine, finde ich, sehr plastische Formulierung gefunden. Er hat gesagt, naja, wenn man jetzt mal so vom Polizeirecht drauf guckt, würde man sagen, wenn es irgendwo nach Öl riecht, darf man eine Probebohrung vornehmen, um zu gucken, ob es da halt eine echte Gefahr gibt und man den Eigentümer oder wen auch immer mit der Gefahrbeseitigung beauftragen kann. Und dieser Maßstab, den hat er dann ähnlich angenommen und quasi gefragt, riecht es eigentlich bei der AfD nach Extremismus? Also so natürlich, das war jetzt ein plastisches Beispiel, aber er hat gesagt, wir brauchen eben keine Gewissheit, dass die Partei extremistisch ist, sondern es genügen eben Anhaltspunkte. Und da hat er sich eben insbesondere an dem ethnischen Volksverständnis der AfD ja sich darauf gestützt, wo er sagte, das ist eben mit dem Grundgesetz unvereinbar, diese Idee, dass es Passdeutsche gäbe, die in Wahrheit gar keine echten Deutschen sind, sondern quasi nur auf dem Papier Deutsche und dass das hat das Verfassungsgericht ja auch tatsächlich 2017 in der NPD-Entscheidung klargestellt, dass so ein Volksverständnis nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist und verfassungsfeindlich insofern ist. Das war, sage ich mal, der Kernpunkt.
So, und was bedeutet das jetzt konkret? Was darf jetzt der Verfassungsschutz alles machen?
Ja, erstmal darf er noch nichts machen, weil nämlich noch ein sogenannter Hängebeschluss, also dieses Verfahren ist unfassbar kompliziert, der ist noch in der Welt und der muss jetzt erstmal über diese Eilverfahren, das ist ein bisschen die Ironie der Geschichte, die seit einem Jahr anhängig sind, also sogenannte Eilverfahren, muss man genau sagen, über die wird jetzt noch entschieden, also über diese ist noch nicht entschieden worden und mit denen wird dann auch dieser Hängebeschluss aus der Welt geräumt, der dem Verfassungsschutz erstmal untersagt, irgendetwas zu tun. Wenn dieser Verhängebeschluss aus der Welt ist, dann darf der Verfassungsschutz eben das ganze Instrumentarium der nachrichtendienstlichen Mittel einsetzen, natürlich im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Also nicht sofort alles und vor allem nicht gegen alle, sondern nur gegen besonders wichtige Personen innerhalb der AfD, aber eben Abhören von Telefonen, Abfangen von E-Mails, V-Leute einsetzen und all das.
Letzte Frage noch, was bedeutet es denn eigentlich für die AfD-Mitglieder? Also konkret, das wurde jetzt ja auch viel spekuliert in den sozialen Medien, konkret zum Beispiel Polizeibeamte oder Lehrer oder was auch immer für eine Funktion, ne? Müssen die jetzt darum fürchten, dass sie ihren Job verlieren?
Nee, so einfach ist es tatsächlich nicht. Also es gibt zwar im Beamtenrecht die Vereidigung auf die Verfassung und das Gebot der Verfassungstreue, aber es ist in ständiger Rechtsprechung von Bundesverfassungsgericht und Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass eben die alleinige Mitgliedschaft in einer Partei nicht ausreicht, auch nicht ausreicht, um Disziplinarverfahren zu ergreifen, aus einer Entlassung schon gar nicht, sondern es braucht eben tatsächlich konkrete Handlungen, die den Verdacht rechtfertigen oder die Anlass dafür geben, dass man den Eindruck hat, das ist tatsächlich überhaupt nicht mehr tragbar. Aber dabei muss es sich halt wirklich um ein Dienstvergehen handeln. Mhm. Ja, also es muss tatsächlich etwas Konkretes sein, das so mit der Tätigkeit überhaupt nicht mehr vereinbar ist. Und sozusagen die Idee, die auch das Bundesverwaltungsgericht immer reinbringt, ist, die Beamtenschaft, es gibt ja auch das Recht zur Remonstration und sowas. Ja, man will nicht eine Beamtenschaft, die einfach immer nur alles abnickt. So, bis zum gewissen Grad ist auch Widerspruch andere Auffassungen und so weiter erlaubt. Aber die Grenze ist halt tatsächlich da, wo jemand sozusagen verfassungsfeindlich dagegen arbeitet und da können dann Disziplinarverfahren eingeleitet werden. Das ist ein weites Feld, aber sozusagen ist es jetzt nicht so, dass dieses Urteil von gestern bedeutet, zumal es sich ja um einen Verdachtsfall handelt. Ne? Das muss man vielleicht nochmal klarstellen. Es ist noch keine gesichert extremistische Bestrebung und noch nicht mal, also wirklich meilenweit entfernt von einem Parteiverbot. Es ist ein Verdachtsfall und da ändert sich jetzt insofern erstmal nicht viel.
Genau, das sollte man an dieser Stelle in der Tat nochmal sagen. Die AfD ist eine legale Partei, sie ist nicht verboten und es ist auch nicht ansatzweise irgendwas geplant.
Ja, genau. Und zur Ergänzung vielleicht nochmal, was das Gericht eben da auch deutlich gemacht hat, ist, es streiten eben zwei Richtungen oder zwei Strömungen innerhalb der AfD miteinander. Also eine extremistische, das ist insbesondere der Flügel, auch die JA, wo sie eben diese extremistischen Tendenzen sehen, mit den sogenannten Gemäßigten. Die sind jetzt natürlich mit dem Ausscheiden von Jörg Meuthen deutlich schwächer geworden. Aber genau, die werden kleiner, aber die sagen halt eben, und da gibt es auch Rechtsprechung vom Bundesverwaltungsgericht in dieser Ramelow-Entscheidung, wo halt gesagt wird, naja, die alleinige Tatsache, also eine Partei muss nicht komplett extremistisch sein, dass man sie beobachten kann, sondern es reicht eben auch, wenn es noch nicht klar ist, in welche Richtung das Pendel sozusagen am Ende ausschlägt, so lange darf der Verfassungsschutz sie beobachten im Rahmen vom Verdachtsfall. Also diese Idee von, es riecht nach Öl, wir machen jetzt mal eine Probebohrung, wie steht es eigentlich jetzt wirklich um diese Partei?
Ja, schönes Bild. Herzlichen Dank, Helene, für diesen Eindruck aus Köln. Tschüss.
Ja, tschüss.
Und wir bleiben beim Verwaltungsgericht Köln, allerdings bei einer Entscheidung, die schon aus der vergangenen Woche stammte. Denn das VG Köln hat entschieden, dass Google und Meta, also Mutterkonzern von Facebook und Instagram, der gerade erst eingeführten Meldepflicht für strafbare Postings nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorerst nicht nachkommen müssen.
Ja, genau.
Das war irgendwie jetzt alles so ein bisschen absehbar und trotzdem ist es natürlich alles irgendwie ein unfassbar überflüssiges Verfahren. Also wir erinnern uns vielleicht nochmal kurz zurück. Es geht um eine Gesetzesnovelle, die im letzten Jahr in Kraft getreten ist. Und zwar geht es mal wieder um Hass im Netz.
Und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das uns ja hier auch schon in vielerlei Hinsicht immer mal
seit langen Jahren begleitet.
Genau. Schon die Einführung war ja extrem umstritten vor ein paar Jahren, aber man muss sagen, zwischendrin hat sich das zumindest stärker bewährt, als es viele befürchtet haben.
Und ist ja sogar so ein bisschen europaweit als Vorbild genommen worden, genau. Auch, ne? Und gilt so ein bisschen als Vorreiter sozusagen im Kampf gegen den Hass im Netz. Mhm. Und das wurde eben im vergangenen Jahr geändert. Da war so ein bisschen der Hintergrund zuerst mal der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, wo sich ja schon mal sehr deutlich gezeigt hatte, dass eben herabwürdigende Hassäußerungen im Netz auch in der Realität sehr schnell zu Gewalt werden können. Und dann, was so letztendlich den Ausschlag gegeben hat für die Änderung, war das rechtsterroristische Attentat in Halle, also auf diese Synagoge in Halle, wo Stefan B. versucht hatte, in der Synagoge Menschen zu töten. Als ihm das nicht gelang, hatte dann zwei Menschen außerhalb erschossen. Und danach hat die Regierung dann ein neues Gesetz gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus auf den Weg gebracht, und zwar eben mit Änderungen im berühmten Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und es sollte eben darum gehen, dass diese Hassstraftaten härter und effektiver bekämpft werden können und die Täter auch besser vor Gericht gebracht werden können. Mhm. Denn das Problem ist natürlich auch da, dass die Täter im Netz häufig nicht unter ihrem Klarnamen agieren und dass die Ermittler überhaupt nicht an die Daten rankommen, die sie bräuchten, um dagegen die zu ermitteln. Mhm. So. Und dann gab es eben diese Meldepflicht der sozialen Netzwerke, die genau. eingeführt wurde.
Das ist die zentrale Vorschrift der Gesetzesänderung, ne, die natürlich auch diesen Diensteanbietern, also Meta, wie sie jetzt heißt, ja, also Facebook-Konzern im Wesentlichen oder auch Google, ja doch ganz erstaunliche Pflichten auferlegt, Pflichten, die die gar nicht haben wollen natürlich, denn die wollen natürlich kooperieren oder sagen das auch immer wieder, aber sie wollen nicht dazu verpflichtet werden, die Nutzerdaten rauszurücken. Aber genau das wäre jetzt der Fall.
Es war auch eigentlich schon der Fall, und zwar seit dem 1. Februar, da ist das Ganze dann irgendwie in Kraft getreten. Und es geht halt darum, dass die sozialen Netzwerke, wenn sich Nutzer beschweren, also sogenannte Netz-DG-Beschwerden über andere Äußerungen, dann müssen die sozialen Netzwerke sich das anschauen. Und wenn sie Anhaltspunkte dafür feststellen, dass bestimmte Straftatbestände verwirklicht wurden, da steht so ein Katalog drin, also Mord, Vergewaltigungsandrohung, Volksverhetzung oder Kinderpornografie, dann und sie deshalb die Posts entfernen oder sogar die Zugänge zu dem Netzwerk sperren, das passiert ja auch häufiger, als man so denkt, dann müssen die sozialen Netzwerke das ans BKA melden. Also nicht nur die Meldung an sich, die sie dann auch noch prüfen müssen, sondern sie müssen auch eben relativ sensible Daten über die Nutzerinnen und Nutzer ans BKA melden. Und da war auch beim BKA relativ helle Aufregung. Das BKA hatte damit gerechnet, dass die so um die 250.000 Meldungen im Jahr kriegen und 150.000 Strafverfahren zentral dann durchführen müssen. Und deshalb wurden wohl auch zusätzliche 200 Beamtinnen und Beamte beim BKA eingestellt. Das Ganze soll überwacht werden, also dass die sozialen Netzwerke sich an diese Pflicht auch halten, vom Bundesamt für Justiz mit Sitz in Bonn. Das steht in Paragraphen 4a Netz-DG. Und jetzt kommt der Auftritt des Verwaltungsgerichts in Köln.
Ja, eines Verwaltungsgerichts, muss man ja, dazu sagen. Ja,
genau, ne? Also das ist hier die erste Instanz, die ganze Kiste ist auch noch nicht rechtskräftig und es ist nur ein Eilverfahren. Aber trotzdem ist erstmal ein Knaller, wenn das jetzt auch gar nicht so überraschend war. Denn das VG Köln hat jetzt gesagt, der 3a, also diese Meldepflicht, ist vorläufig jetzt erstmal unanwendbar. Die verstößt nämlich gegen EU-Recht, und zwar gegen das sogenannte Herkunftslandsprinzip. Das bedeutet, dass die rechtlichen Anforderungen für soziale Netzwerke sich nicht nach irgendwelchem Recht richten, sondern nach dem Recht ihres Sitzstaats. Und wir wissen es alle, sowohl Meta als auch Google haben ihren Hauptsitz nicht in Deutschland, sondern in Irland. Das war jetzt auch keine total neue Erkenntnis, sondern es wurde auch im Gesetzgebungsverfahren schon mehrfach moniert. Es gab sogar eine offizielle Beschwerde der EU-Kommission im Notifizierungsverfahren, die gesagt hat, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Ihr könnt die sozialen Netzwerke dann nicht irgendwie so ins deutsche Recht reinhängen. Aber irgendwie hat darauf keiner so richtig gehört. Also man könnte davon schon Ausnahmen machen, aber die hätten dann relativ hohe formale Voraussetzungen. Hat sich keiner dran gehalten. Und jetzt sagt das Verwaltungsgericht in Köln, so nicht, Leute. Das verstößt eben gegen das Herkunftslandsprinzip. Hm. Und das Ganze wird jetzt womöglich auch überholt, und zwar durch die EU-Ebene. Denn es kann halt gut sein, dass der Digital Services Act auf EU-Ebene, also das Gesetz über digitale Dienste, noch vor Ostern dieses Jahres verabschiedet wird. Und auch dieses Gesetz hat ja zum Ziel, Plattformen strenger zu regulieren und gibt relativ klar Regeln und Verfahren für die Löschung von Inhalten zumindest vor. Das ist jetzt ehrlich gesagt alles noch relativ streitig und unklar, wie sich das eigentlich zum deutschen Netz-DG verhält. Aber der Digital Services es, er könnte das alles überholen und komplett obsolet machen. Das heißt, jetzt für die nächsten Monate wird da jetzt erstmal nicht viel passieren. Und die sozialen Netzwerke in Deutschland haben jetzt mal zumindest ein paar Monate gewonnen, in denen sie hierzulande noch nichts prüfen und weiterleiten müssen. Und dann kann es halt sein, dass schon der Digital Services Act kommt. Und da muss man sagen, wenn die auf Zeit gespielt haben, dann haben sie es doch relativ erfolgreich jetzt erstmal hinausgezögert.
Soweit erstmal zum Verwaltungsgericht Köln, dem wir jetzt hier schon sehr viel Ehre und Aufmerksamkeit geschenkt haben. So, und dann sind wir jetzt bei den Nachträgen bzw. unserer Hörerpost. Ich habe noch etwas nachzutragen aus vergangener Woche. Das ist ehrlich gesagt untergegangen in diesem ganzen Trubel und der Betroffenheit im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, da ist ja auch alles, was mit Corona zu tun hat, wirkt ja
plötzlich so unwichtig.
Ja, man wünscht sich fast die Zeiten wieder zurück. Also wir werden sie ja auch bald nochmal haben. Nächste Woche kann man schon mal ankündigen, wird uns das nochmal beschäftigen, weil es ja auch bald den Freedom Day gibt, also den berühmten 20. März. Und da scheint es jetzt eine Einigung zu geben innerhalb der Bundesregierung, was sie tun wollen nach dem 20. März, also welche Corona-Maßnahmen noch in Kraft bleiben und welche strengeren Maßnahmen auch noch in Hotspots verhängt werden können. All das werden wir nächste Woche mal in Ruhe aufdröseln. Dann sieht man wahrscheinlich klarer. Bisher gibt es nur erste Anzeichen, vorsichtige Meldungen dazu. Ist alles noch ein bisschen im Fluss. Aber wir haben noch etwas nachzutragen zum OVG Berlin. Beziehungsweise da hatten wir
übrigens. Zum VG Berlin, ja, ne?
Also jetzt kam die Entscheidung vom OVG, die ein bisschen das Verwaltungsgericht Berlin in ihrer Euphorie gebremst haben. Ja, übrigens auch
vielleicht
da
noch einmal ganz kurz, wir haben darüber vor 2 Wochen gesprochen und haben euch da am Ende gesagt, so, wenn ihr jetzt darauf klagen wollt, dass euer Genesenenstatus wieder von 3 Monaten auf 6 Monate hochgesetzt wird, dann müsst ihr euch jetzt alle ans Verwaltungsgericht Berlin wenden, denn die hatten die gesamte Zuständigkeit bundesweit an sich gezogen und da ist jetzt das OVG Berlin ein bisschen reingegrätscht.
Ja, absolut. Also die haben nämlich nun klargestellt, Eilanträge gegen die Verkürzung des Genesenenstatus können nicht gegen die Bundesrepublik Deutschland gerichtet werden und damit auch nicht vor dem Verwaltungsgericht Berlin landen. Wir hatten ja festgestellt, und ich fand ehrlich gesagt die Argumentation des Verwaltungsgerichts Berlin da durchaus auch ganz schlüssig, die eben schlicht und ergreifend gesagt hat, na, das Ganze, die ganze Aufregung, die ganze Debatte um den Genesenenstatus und um den Impfstatus, insbesondere von Johnson & Johnson Geimpften, die basieren ja auf einer Bundesverordnung und die hat nun mal hier ihren Sitz, also ihren Ursprung. Und deshalb sei eben auch das Verwaltungsgericht Berlin als alleinige Instanz zuständig für Klagen dagegen. Ich fand persönlich, dass sich das hat hören lassen. Ich fand das auch einen sehr pragmatischen Weg, um schnellen Rechtsschutz zu offerieren. Aber das hat das
andere Ansicht, das Bundesverwaltungsgericht.
Genau, das Bundesverwaltungsgericht und das OVG Berlin, die sich, das war auch so eine schöne Formulierung, hat sich bezogen auf das Recht, auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, der sich der Senat jetzt angeschlossen hat.
So, das lieb von ihm, ne?
Will man ja auch hoffen, also anders als das Verwaltungsgericht. So, und da ist eben jetzt ganz klar, Eilschutz gegen die Änderung einer Verordnung des Bundes kann im Regelfall nicht mit einem gegen die Bundesrepublik Deutschland gerichteten Antrag erlangt werden. Das haben die eben einfach mal so festgestellt, auch jetzt unabhängig von Corona. Und daran will sich sowohl das Bundesverwaltungsgericht als auch das OVG Berlin halten. So, und was bleibt jetzt all jenen, die betroffen sind im Rest der Republik? Die können die Rechtmäßigkeit dieser Verordnungsänderung nur mittelbar, und zwar im Verfahren gegen die jeweiligen Behörden, also zum Beispiel gegen die Gesundheitsämter, prüfen. Ja, und das wird wieder die Sache komplizierter machen.
Mhm.
muss man sagen.
Also es gibt jetzt tatsächlich auch irgendwie immer mehr Rechtsprechung dazu. Es gibt jetzt auch das erste zweitinstanzliche Urteil aus Bayern. Die haben auch gesagt, wir halten diese Verordnung, ihr wisst schon, die doppelte Verweisung mit dem Endergebnis, dass jetzt das Robert-Koch-Institut über den genesenen Status entscheidet und so weiter. Das halten wir alles für verfassungswidrig, geht so nicht. Es gibt aber auch Verwaltungsgerichte, die das halten. Auf jeden Fall ist es so, dass wir jetzt immer noch bundesweites Chaos haben. Ihr könnt euch immer noch nicht alle zentral nach Berlin wenden. Das ist also jetzt gekippt. Und im Moment weiß zumindest ich nichts darüber, dass man sich auf politischer Ebene jetzt mal darauf geeinigt hätte, wie man das eigentlich wieder aus der Welt kriegt oder wie man die Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung wieder so rückändert, dass der Gesetzgeber selbst zuständig ist und nicht die Zuständigkeit einfach wegverweist.
Ich hoffe da sehr auf nächste und übernächste Woche. Da haben wir ja Sitzungswoche wieder in Berlin. Das heißt, der Gesetzgeber kann tätig werden. Wie gesagt, es wird ja auch jetzt die Änderung des Infektionsschutzgesetzes wieder vorbereitet. Ich nehme an, im Zuge dessen wird man sich auch darum kümmern, denn die Bundesregierung, insbesondere Gesundheitsminister Karl Lauterbach, hat ja schon eingesehen, dass das alles andere als glücklich war, was man da fabriziert hat. Ich nehme an, da werden wir uns dann nächste Woche, spätestens nächste Woche, übernächste Woche damit beschäftigen können. So, und dann kommen wir jetzt zu Hörerpost und zum gerechten Urteil der Woche, das wir gemacht haben, das wir besprochen haben, Helene und ich als du. Vergangene Woche leider ausgefallen bist, liebe Pia. Und da haben wir ja über den umstrittenen Raserparagraphen 315d des Strafgesetzbuches gesprochen, der nun.
Und es hat sich jetzt gemeldet.
Moment, war eins nach dem anderen. Also, der wurde ja nun vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet. Und das fanden wir ja schon des Rechtsfriedens wegen sehr gerecht. Und nun kam es, wie es kommen musste, nämlich das stieß auf geteiltes Echo, sage ich mal so. Unter anderem bei dir, liebe Pia. Also bitte schön, schon uns nicht. Du kannst jetzt mal loslegen.
Naja, ich bin halt eine von denjenigen, die mit einer ausgeprägten, vermutlich Strafverteidigerinnen-Seele mit diesem Paragraphen schon extreme Probleme hatte. Mhm. Und ich bleibe auch nach der Entscheidung aus Karlsruhe dabei, dass ich finde, dass da der Bestimmtheitsgrundsatz, also die Anforderungen an eine strafrechtliche Norm, die eigentlich klar machen müssen, wann mache ich mich denn eigentlich strafbar und wann tue ich das nicht, halt jetzt quasi komplett neu definiert worden ist. Also ich habe nur die Pressemitteilung, ich habe das Urteil noch nicht gelesen aus Karlsruhe, aber ich habe sie gelesen und habe mir schon gedacht, alter Schwede, also da ist jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr drin, wo man sagen könnte, als potenzieller Straftäter oder potenzielle Straftäterin, die am Steuer eines Autos sitzt, weiß ich, wann ich mich da eigentlich strafbar mache wegen eines sogenannten Alleinrennens oder wann ich das nicht mehr mache, das ist überhaupt nicht mehr gewährleistet. Mhm. Und diese gesamte subjektive Komponente, die im Gesetz steht, ich muss das eigentlich machen, um quasi ein Alleinrennen fahren zu wollen, die ist jetzt halt völlig über die Wupper. Also der Gesetzgeber wollte damit eigentlich rücksichtslose Alleinrennen unter Strafe stellen. Und das Ergebnis, das jetzt vom Bundesgerichtshof und auch vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet ist, ist jetzt im Prinzip meines Erachtens, dass eben auch eine Fahrt vor der Polizei, die mit einem Alleinrennen überhaupt nichts zu tun hat, sondern die zum Beispiel eine Flucht ist, die kann eben als Alleinrennen bestraft werden. Und das ist schlicht nicht das, was im Gesetz steht und auch nicht das, was der Gesetzgeber gewollt hat. Mhm. Und zwar kurz zu keinem Zeitpunkt. Also ich war schon einigermaßen geschockt und finde, das ist eigentlich nicht mehr das, was man sich unter einer auch nur im Ansatz bestimmbaren Strafnorm vorstellen kann. So mal kurz dazu mein Plädoyer. Ja, aber
nee, das ist auch total richtig. Und jetzt kann ich das flankieren durch eine sehr kundige Hörermail, über die ich mich wirklich ungemein gefreut hat und die eben auch sehr interessant ist. Deswegen wollte ich sie hier mal zumindest in Teilen vorlesen, denn die Post kam von einem Abgeordnetenpraktiker im Strafrecht an der Universität Konstanz. Aber noch viel wichtiger zu wissen, vom vorgelegenen Richter, also derjenige, der uns dieses Verfahren beschert hat und der.
Also derjenige Richter, der gesagt hat, ich halte diese Vorschrift für verfassungswidrig und deshalb lege ich sie jetzt dem Bundesverfassungsgericht vor.
Und zunächst, ich will nicht alles vorlesen, weil es war wirklich eine sehr lange und eine sehr ausführliche E-Mail, wie gesagt, die ich wahnsinnig erhellend fand. Also deswegen herzlichen Dank dafür. Aber ich möchte es mal kurz in Auszügen vortragen. Es deckt sich natürlich im Wesentlichen mit dem, was du auch gesagt hast. Zunächst, aber das ist eins ist auch ganz wichtig, deswegen stelle ich es mal voran. Zunächst legt er Wert darauf, dass auch ein Amtsgericht und dort auch der Strafrichter zur Vorlage zum Bundesverfassungsgericht verpflichtet ist, sofern es eine Vorschrift für verfassungswidrig erachtet. So. Und das ist natürlich richtig, und da waren wir ein bisschen schlampig, sind wir drüber hinweggegangen. Denn was ich eigentlich damit verklausuliert sagen wollte, meiner Erfahrung nach, finden Amtsrichter normalerweise nicht viel verfassungswidrig genug, sagen wir mal so, um eine Vorlage zu machen. So. Aber er als zuständiger Amtsrichter sah sich eben zur Vorlage gezwungen, weil er ähnlich wie du die Vorschrift auch nicht mit der Verfassung vereinbar hielt. Und dann geht's natürlich direkt nach Karlsruhe. So, und auch er ist eben sehr enttäuscht über das, was da kam. Und er hatte eben gehofft mit der Richtervorlage, dass das Bundesverfassungsgericht dem Tatbestand der Gestalt Kontur verleihen würde, dass der gesetzgeberische Wille sich auch in der Norm widerspiegelt. Und er meint, das ist eben schlicht und ergreifend nicht der Fall. Und ich zitiere jetzt wörtlich aus dem Brief: Man hatte eine diffuse Vorstellung vom guten und vom bösen Raser, von der eiligen Pizza-Lieferantin und dem Fast and Furious Character. Doch wie diese Personen identifiziert werden sollten, das sollte Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte entscheiden. Doch Strafrecht zu setzen ist Aufgabe der Legislative, nicht der Exekutive und nicht der Judikative. Wir sollen den Willen des Gesetzgebers ausführen, nicht Gesetzgeber sein. Und wir sollen vor allen Dingen im Strafrecht kein neues Gesetz schaffen. Aber dafür müssen wir wissen, was der Plan hinter dem Gesetz ist. Zitat Ende.
So, herrlich, ja. Das war eindeutig viel schöner ausgedrückt als
nee,
von mir.
Nee, da hast du es auch. Ich wollte
das, man kann es doch nicht besser sagen.
Ich wollte schon auch dir da auch nochmal Raum geben, damit du sehen kannst, dass du auch viel Bestätigung für deine Meinung erfährst. Vielleicht noch ein Zitat am Ende, weil ich es auch noch sehr schön fand. Das Bundesverfassungsgericht hat nunmehr nicht nur für den Einzelraser Rechtssicherheit geschaffen, sondern mit seinem Beschluss den Gesetzgeber dazu eingeladen, konturloses Strafrecht zu schaffen. Also das ist der Frust eines ehemaligen Amtsrichters. Inzwischen ist es ja nicht mehr mit seiner Vorlage vor dem Bundesverfassungsgericht. Ich finde, das kann man sich durchaus auch mal zu Herzen nehmen. Deswegen habe ich es hier auch ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Wie gesagt, freut uns immer wirklich sehr, wenn wir Nachrichten von Ihnen hören, von euch hören und auch durchaus auch Kritik zu dem, was wir ausgeführt haben. Da würde ich jetzt gleich nochmal die E-Mail sagen. Also das ist einspruchpodcast@faz.de und insofern auch bitte in Zukunft immer gerne Rückmeldung. So, und jetzt sind wir aber beim gerechten Urteil dieser Woche. Bitteschön, Pia.
Ich habe ein wunderschönes gerechtes Urteil dabei. Nicht nur, wie so häufig, im Ergebnis, sondern dieses Mal auch in der Begründung, finde ich zumindest. Und zwar hat das Bayerische Oberste Landesgericht sein Urteil vom 25. Februar begründet. Also dieses Urteil ist schon in der Öffentlichkeit, aber gestern, wir zeichnen auf am Mittwoch, kam die Begründung dafür, dass das Bayerische Oberste den Freispruch für einen Ordensbruder bestätigt hat, der einem Geflüchteten Kirchenasyl gewährt hatte. So, das ist jetzt schon mal irgendwie ein hübsches, gerechtes Urteil, denn man mag natürlich erstmal per se auf emotionaler Ebene Menschen, die Kirchenasyl gewähren, Geflüchtete sozusagen ansonsten das Land verlassen müssten. Also es ging hier um einen Geflüchteten, der von August bis Dezember 2020 im Kirchenasyl war. Also der hat Unterkunft und Verpflegung bekommen von diesem Mönch. Ich hoffe übrigens, dass Ordensbruder irgendwie mit Mönch richtig übersetzt ist. Wir sind auch da dankbar, wenn wir irgendwie Informationen dazu kriegen sollte, dem nicht so sein. Dieser Geflüchtete, der kam über Rumänien in die EU und deshalb hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, seinen Asylantrag auch nach der Einreise in Deutschland abgelehnt unter Verweis auf Dublin III. Wir hatten es vorhin, das ist das, was für die Ukrainerinnen und die Ukrainer derzeit ausgesetzt ist. Es geht also darum, dass Deutschland gar nicht zuständig ist für die Asylprüfung, sondern dieser Mann war eben über Rumänien eingereist und deshalb ist er auch dort als asylsuchend registriert. Rumänien wäre also zuständig für ihn. Und das wusste dieser Mönch auch, hat ihn aber trotzdem aufgenommen und das dem BAMF mitgeteilt. Mhm. Und das hat auch durchaus einen handfesten Zweck, denn es gibt ein ganz festgelegtes Verfahren, das war mir selber auch gar nicht so klar, im sogenannten Kirchenasyl. Das heißt, wenn jemand, also ein kirchlicher Mensch, einen Flüchtling aufnimmt, in besonderen Fällen, dann muss er das dem BAMF mitteilen, und zwar mit dem Zweck, dass nochmal geprüft wird. Also das müssen sich eben auch Menschen, kirchliche Menschen, sehr gut überlegen, ob sie solche Geflüchteten aufnehmen, weil sie sagen, es liegt ein ganz besonderer Härtefall vor und ich möchte, dass hier nochmal geprüft wird, ob dieser Mensch nicht irgendwie in Deutschland doch bleiben kann. Also ob das BAMF vor allem nicht sagen kann, wir sind aus bestimmten besonderen Gründen, die eben abweichen von der Norm, hier ausnahmsweise doch mal zuständig, und dann wäre eben nicht Rumänien zuständig und der müsste nicht rücküberstellt werden. So, also da gibt es so eine richtige Vereinbarung zwischen den Kirchen und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für diese Dublin-Fälle. Und wenn bis dann das BAMF nochmal entscheidet, sind die Asylsuchenden dann quasi geduldet. Die Behörden verzichten also darauf, die Abschiebung durchzusetzen. Mhm. So auch in diesem Fall geschehen. Das BAMF hat sich das nochmal angeschaut und hat dann im Oktober 2020 mitgeteilt, kein Selbsteintritt. Heißt also, wir gehen hier nicht aus irgendwelchen politischen oder humanitären Gründen ausnahmsweise davon aus, dass wir doch zuständig wären, und hat dann eine kurze Frist gesetzt, dass dieser Mann das Kirchenasyl verlassen muss. Hat er nicht gemacht, er ist dort geblieben. Und zwar selbstverständlich mit Billigung dieses Mönchs und hat dann erst nach Ablauf der Überstellungsfrist, zu kompliziert, zu tiefes Asylrecht, als Deutschland also wieder zuständig für ihn war, das Kirchenasyl verlassen. So, das passiert natürlich jetzt gar nicht so selten, aber in diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft angeklagt und hat diesen Ordensbruder angeklagt wegen unerlaubter Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Mhm. Das ist eine Strafnorm im Aufenthaltsgesetz. Und vor dem Amtsgericht hatte der Ordensbruder sich damit verteidigt, dass er gesagt hat, er guckt sich das natürlich sehr genau an, in welchen besonderen Ausnahmefällen er Geflüchteten Schutz gewährt, und hat eben gesagt, er weiß aus langjähriger Erfahrung im Umgang mit Geflüchteten, dass es da eben zu starken Traumatisierungen kommen kann, gerade auch wenn es um Überstellungen nach Rumänien geht und so weiter. Und er sagte, ich gucke mir das immer genau an, um irgendwie damit die Leute hier geschützt werden. Und wenn das BAMF dann trotzdem negativ entscheidet, dann sieht er sich aufgrund seiner christlichen Grundüberzeugung nicht dazu imstande, einem Geflüchteten den Schutz der Abtei zu versagen und ihn zu zwingen, die Abtei zu verlassen. Er hat sich also auf Artikel 4 berufen, Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit.
Was aber ehrlich gesagt so ein bisschen schwierig ist, ne, weil das schon zu Sonderrechten der Kirche führt, denn das überträgt dann quasi einem Mönch die Entscheidung darüber, wie deutsche Gesetze angewendet werden sollen und in welchem Fall nicht, ne?
Tatsächlich ist das ziemlich genau das, was das Bayerische Oberlandesgericht dann auch gesagt hat. Er hat tatsächlich Recht bekommen vor dem Amtsgericht, und das Amtsgericht hat gesagt, ja, der hat zwar den Tatbestand erfüllt, das war aber entschuldigt aus Gewissensgründen. Und das Ganze ist dann in Revision gegangen, die Staatsanwaltschaft hat also Revision eingelegt, und jetzt hat das Bayerische Oberste zwar diesen Freispruch gehalten für den Mönch, allerdings mit einer ganz anderen Begründung, und zwar einer wirklich sehr kreativen Begründung. Und die haben das offen gelassen, ob man sich im Notfall auf dieses Grundrecht aus Artikel 4, also auf die Religions- und Gewissensfreiheit, wirklich berufen könnte, und haben gesagt, darauf kam es gar nicht an, weil der Ordensbruder schon keinen Tatbestand verwirklicht hätte. Mhm. Und das ist wirklich also eine sensationelle Argumentation, da lacht das Juristinnenherz sozusagen. Das Bayerische Oberste sagt, bis das BAMF mitteilt, dass es immer noch nicht zuständig ist, also quasi während dieser Prüfung, die das BAMF sich das dann nochmal anschaut, ob sie vielleicht doch ausnahmsweise zuständig sind, gab es ja gar keine Haupttat des Asylsuchenden. Und damit konnte der Mönch sich ja auch nicht strafbar machen, denn der Asylsuchende war ja faktisch rechtlich geduldet. Mhm. So. Und dann geht es eben um diesen Zeitraum nach dieser Negativmitteilung. Also nach der Mitteilung, dass BAMF sagt, nö, du musst aber hier trotzdem überstellt werden nach Rumänien, raus mit dir aus dem Kirchenasyl. Und jetzt kommt das Bayerische Oberste und sagt, da gab es auch keine Strafbarkeit, denn ab jetzt lag der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit in dem, was dieser Mönch getan hat, nicht mehr im Tun, sondern im Unterlassen. Ah. Es ging nämlich darum, dass er den Geflüchteten nicht aus dem Kirchenasyl quasi entfernt hat. Und dann prüft das Bayerische Oberste ganz brav durch, für eine Strafbarkeit wegen Unterlassens bräuchte man eine Garantenstellung. Mhm. Und die lehnt das Bayerische Oberste Landesgericht ab und sagt, es gab kein pflichtwidriges Vorverhalten, denn dieser Mönch hat sich genau an das Verfahren gehalten, das zwischen den Kirchen und dem BAMF vereinbart wurde. Es gab keine Gewährsübernahme, weil es eben auch in dieser Vereinbarung keine Pflicht gibt, die sagt, dass das Kirchenasyl aktiv beendet werden müsste und auch keine bestimmte Verantwortung für irgendwelche Abteiräume oder so, denn die staatlichen Behörden hätten ja nur für diesen Zeitraum auf die Vollstreckung verzichtet. Mhm. Und dann sagen die, es gibt hier keine Beihilfe durch Unterlassen, denn wir haben eben keine Garantenstelle. Ah,
also ist übrigens auch dann tatsächlich für Prüflinge jetzt sehr interessant, ne?
Das ist hochinteressant, finde ich nämlich auch. Sie sagen sogar noch ganz explizit, es wäre eine Beihilfe durch Tun gewesen, wenn der Geflüchtete von Anfang an gar nicht vorgehabt hätte, das Kirchenasyl zu verlassen, falls das BAMF negativ entscheidet und der Mönch das gewusst hätte. Hm. Dafür gäbe es aber ebenso wenig Anhaltspunkte wie dafür, dass er ihn irgendwie aktiv zum Bleiben bestärkt hätte. Also wenn er ihn jetzt beraten hätte und gesagt hätte, das BAMF hat zwar gesagt, du darfst hier nicht bleiben, aber bleib mal trotzdem, dann wäre es natürlich eine Beihilfe durch aktives Tun gewesen. Und dann kommt aber genau das Argument, das du auch gerade gebracht hast. Da sagt das Bayerische Oberste Landesgericht, das haben wir jetzt offen gelassen, weil wir hatten ja keine Beihilfe durch aktives Tun, aber diese Möglichkeit, sich dann ernsthaft auf die Religions- und Gewissensfreiheit zu berufen, um aus der Strafbarkeit rauszukommen, die sehen wir eigentlich nicht. Hm. Und da finde ich nämlich auch, dann sagen die wirklich also sehr hübsche Zitate, die Rechtsordnung kann die Geltung von Strafnormen nicht von der Zustimmung durch den Einzelnen abhängig machen und aus der Gewissensfreiheit kann man nicht das Recht ableiten, staatliche Entscheidungen zu korrigieren. Ich finde gerade in diesen Zeiten mit all diesen Corona-Leugnern und so weiter, die eigene Überzeugung kann nicht zum Maßstab der Gültigkeit demokratisch legitimierter Rechtsnormen oder ihrer Anwendung gemacht werden. Das finde ich ehrlich eine super gute Begründung, denn das Ergebnis ist halt super richtig und gerecht natürlich, aber die Begründung trotzdem nicht zu verurteilen ist natürlich extrem kreativ und juristisch hochinteressant. Ich bin begeistert.
Ja, ich kann eine Begeisterung verstehen. Ich finde es ehrlich gesagt schon so ein bisschen, ganz klein bisschen schräg, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, also damit laufen solche Strafverfahren in solchen Konstellationen grundsätzlich ins Leere, ne? Dann kann man sich also die Ermittlungen sparen, denn die Konstellation, die Situation wird immer so sein, ne? Dass man erstmal Kirchenasyl gewährt, das mit der BAMF abspricht, in der Zeit gibt es noch keinen Straftatbestand und dann tut man halt einfach nichts danach, ne?
Also ich finde auch, das ist schon ein bisschen ein Grundsatzurteil, wenn man sich jetzt nicht vollkommen dämlich anstellt, dann ist es natürlich in der Tat nicht so, dass man sich vorab schon überlegt, also falls das BAMF jetzt negativ entscheidet, dann bleibst du aber mal trotzdem hier und so, ne? Denn dann hätte man ja ein aktives Tun, aber wenn man sich da einigermaßen clever aufstellt, dann ist es schon ein relativ grundlegendes Urteil, das sehe ich auch so in Sachen Kirchenasyl. Also da hat das Bayerische Oberste unter Umgehung dieser merkwürdigen Artikel 4 Argumentation durch diese Unterlassenskonstruktion schon ein Grundsatzurteil geschaffen.
Ja, ich bin gespannt, ob wir da noch andere Meinungen hören zum Thema Kirchenasyl, ja, und zur Sinnhaftigkeit. Dass sie das Herz rührt, kann ich auch schon verstehen. Ich bin da immer so ein bisschen kritisch, weil ich finde das schon natürlich schwierig, wenn sich eine Institution da Rechte rausnimmt, die andere schlicht nicht haben, auch wenn ich natürlich auch sehr gerne dem einen oder anderen Asyl gewähren würde, ohne dass ich es dürfte. Aber gut, ich bin gespannt. Das können wir mal in die Hände unserer Hörerinnen und Hörer legen.
Genau, wir sind auch gespannt auf eure Meinungen dazu.
Genau. Ja. Dann sind wir jetzt am Ende unserer Sendung und ich kann vielleicht in diesem Zusammenhang nochmal auf unsere Umfrage verweisen. Wir würden wahnsinnig gerne Ihnen und euch ein paar Fragen stellen, all diejenigen, die es noch nicht getan haben. Das sind Fragen zu unserem Podcast. Das würde uns wahnsinnig weiterbringen, wenn wir da ein bisschen mehr über Ihre Gehörgewohnheiten wüssten. Auch Fragen zu unserem Produkt, unserem FAZ-Einspruch-Produkt, das ja sozusagen hier dem Ganzen zugrunde liegt. Und das können wir verzieren mit einem Gewinnspiel, das jetzt sich, also wer immer da mitmachen möchte, kann dies gerne tun, wer die Umfrage eben gemacht hat. Und jetzt gewinnen ist...
Was gibt's denn zu gewinnen?
Zu gewinnen ist eben eine Reise nach Berlin zu uns. Es gibt auch eine kleine Führung durch die Redaktion und wir machen ja einen Live-Podcast am 13.06. Hier in Berlin in unserem Atrium. Das machen Helene
mit
und ich.
Mit Helene, ne?
Genau, weil du ja leider in Köln weilst. Für dich finden wir auch nochmal andere Möglichkeiten.
Ich hoffe, ich weile dann in Köln, ich weile dann im Urlaub.
Ach so, das könnte natürlich auch sein, ja. Genau, also bitte, bitte mitmachen, Fragen beantworten, gewinnen und dann sind auch tatsächlich alle glücklich und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit für diese wirklich doch recht längliche Sendung, aber die Zeiten sind nun mal so.
Bleibt uns gewogen, habt eine gute Woche, trotz allem.
Ja, bis dann. Tschüss.
Ciao.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.